Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Kaffeeklatsch, Sabotage.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur 72. Folge von Metal Markus Metal Podcast. Und zuallererst mal wünschen wir euch ein frohes neues Jahr. Und wir heißt, ich bin nicht alleine. Mike hat wieder einmal den Weg gefunden in die Metal Markus Metal Podcast Metal Villa Metal Tonstudios. War das jetzt richtig so?
Ich dachte, wir wären in der Hall of the Mountain King hier. Oh, ein Hinweis.
Ein Hinweis, worum es geht, falls wir es nicht schon im Intro angesagt haben. Ja, wir möchten einen kleinen Kaffeeklatsch halten über Sabotage. Oder ich habe mal irgendwann eine Videoaufzeichnung gesehen, wo es, glaube ich, drei verschiedene Möglichkeiten gab, diesen Namen auszusprechen. Ich bin mir sicher, Sabotage ist richtig. Mike, wie würdest du das sehen? Wie spricht man den Namen aus?
Ich habe keine Ahnung, ich sage aber auch immer Sabotage. Weißt du denn, woher der Name kommt?
Nee, das weiß ich in der Tat überhaupt nicht. Da können wir gleich drauf eingehen. Vorher holen wir euch kurz ab, warum wir meinen, dass wir einen Kaffeeklatsch über Sabotage halten müssen, weil es, ja jetzt, wenn das ausgestrahlt oder online geht, ist es schon ein bisschen länger her, aber im Dezember, wenn ich mich nicht völlig irre, im Dezember des gerade vergangenen Jahres gab es die Ankündigung, dass Sabotage auf Tour gehen und zwar auch halt hier in der Nähe in Oberhausen machen. Und da haben wir doch gedacht, Mensch, das ist eine wichtige Band und da müssen wir doch einfach mal ein bisschen drüber reden. Und jetzt darfst du gerne ausführen, Mike, was bedeutet Sabotage oder wo kommt das her?
Ja, Sabotage hießen früher Avatar und haben dann zu Zeiten, als sie ihr erstes Album aufgenommen haben, festgestellt, es gibt schon eine Band, die so heißt, und haben dann mit dem Namen rumgespielt, hießen dann erst Sabotar, das klang aber wohl nicht ganz so gut, daraus haben sie dann irgendwie Savage gemacht und irgendwie dann noch das Ganze mit dem Wort Sabotage, also dem Black Sabbath Album kombiniert und daraus ist dann eben Sabotage geworden. Und aufgrund dieser Kombination dieser drei Begriffe denke ich, dass Sabotage die richtige Aussprache ist.
Das heißt also, du weißt es de facto auch nicht und es weiß, glaube ich, auch keiner außer die Band selbst, oder?
Man müsste mal nachfragen. Vielleicht haben wir ja Gelegenheit in Oberhausen.
Genau. Hey, Zack, komm mal rüber. Wie heißt ihr eigentlich?
Ich glaube tatsächlich, an den guten Mann könnten wir sogar rankommen.
An Zack Stevens?
Genau, weil wir beide kennen jemanden, der ihn kennt.
Wir kennen jemanden, der ihn kennt? Der mal mit ihm zusammengearbeitet hatte?
Genau.
Ein Namensvetter meinst du jetzt vielleicht?
Genau den.
Den man vielleicht letzte Woche im Interview gehört hat?
Genau. Und nicht nur du, sondern ich auch.
Ja.
Aber das tut jetzt hier nichts zur Sache.
Genau.
Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Absolut. Was ich vorhin gesagt habe, es gab mal eine Fernsehübertragung von einem Konzert von Sabotage. Und zwar war das während der Wake of Magellan Tour. Und der gute Moderator meinte irgendwie auch dann Sabotage oder wie man auch sagt, Sabotage oder sowas und ich weiß nicht, er hatte drei mögliche Aussprachen und ich habe mich gefragt, wie er auf diese anderen Aussprachen gekommen ist, weil das Einzige, was ich noch verstanden hätte, wäre, wenn man es wirklich so in Anlehnung an Savage irgendwie Sabotage ausspricht, aber
Entschuldigung, das klingt so bescheuert, dass es nicht richtig sein kann.
Die Argumentation ist gut. Das klingt komisch, das kann nicht richtig sein.
Das hat mir im Englischunterricht immer geholfen.
Okay, der ist jetzt sehr lange bei mir her, aber ja.
Was soll ich denn sagen?
Ja, okay, das ist ein Argument. Aber kommen wir mal zum Thema. Es ist lustig, denn Sabotage ist in der Tat ein wunderbarer Zirkelschluss zu unserer letzten Kaffeeklatsch-Folge. Da ging es nämlich um Musikzeitschriften. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob wir es da wirklich angesprochen haben, weil Sabotage ist definitiv auch eine Band, die ich nur wegen einer Musikzeitschrift kenne. Und das weiß ich noch sehr genau.
Mir geht's ganz genauso und wir haben es angesprochen. Aber wir können es ja nochmal kurz wiederholen.
Ich weiß, du hast, glaube ich, von einem Bericht aus dem
Breakout?
Breakout, genau, zu Streets. Jetzt stimmt, jetzt kommt die Erinnerung wieder.
Ja, genau. Das war so. Da gab es einen riesigen, ich weiß nicht, 10-, 12-seitigen Bericht zu ja, zu Streets, und daraufhin habe ich mir das Album halt gekauft und ja, fand das toll, finde es auch heute noch toll und habe mir dann die beiden Vorgängeralben gekauft, die ja auch als absolute Klassiker gelten, und habe dann erstmal ganz verwirrt meinen CD-Player angeguckt, ob da irgendwas nicht in Ordnung ist. Denn das sind Savatage definitiv eine absolute musikalische Wundertüte. Also ich kenne keine Band, bei der fast jedes Album so komplett anders klingt und trotzdem irgendwo eine Linie drin ist, dass man die Band trotz sich stark verändernder Besetzung auch immer wieder erkennt.
Das ist auf jeden Fall so. Und das Kriterium, was wahrscheinlich das Ganze zusammenhält, ist ja, würde ich mal denken, dieses Gespann der beiden Brüder, die ja irgendwie, wenn die zusammen Musik machen, auch wenn es jetzt pathetisch klingt, da entsteht sowas wie Magie, glaube ich. Ich habe es immer so verstanden, dass John Oliver die Songs auf dem Klavier komponiert hat und sein kleiner Bruder dann die Aufgabe hatte, das auf die Gitarre zu übertragen.
Wobei die Magie auch zu späteren Zeiten noch genauso präsent ist, meiner Meinung nach, weil der gute Chris ist ja leider bei einem Autounfall verstorben.
Richtig.
Kommen wir nachher, denke ich, auch nochmal zu, wenn wir über die einzelnen Alben kurz sprechen. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Person John Oliver ist, die das Ganze zusammenhält mit seinem, ja, sehr außergewöhnlichen Songwriting, mit seinen Haken, die er schlägt, mit seinen nicht gerade 0815 Melodien und diesem Piano und allem. Savatage haben eine eigene Magie, die ich überhaupt nicht beschreiben kann.
Das ist richtig. Das würde ich absolut so unterschreiben. Und darum, als ich gehört habe, die gehen wieder auf Tour, war nur klar, ich muss diese Karte haben. Und dann hieß es erst, ja, wann gibt es denn die Karten im Vorverkauf? Ja, ab Montag. Und dann auf einmal, nee, doch nicht, ab jetzt, okay. 10 Minuten später hatte ich Karten.
Selten war in meinem WhatsApp-Verlauf von so unterschiedlichen Seiten so viel los bezüglich Kauf dir eine Karte. Hast du schon eine Karte? Ich habe schon eine Karte. Und dann habe ich zu meiner Frau nur gesagt, hör mal, ich erliege hier gerade dem absoluten Gruppenzwang. Ich kaufe mir jetzt eine Karte.
Ach so, nur deswegen? Hättest du sonst
nicht? Nur deswegen.
Das glaube ich dir nicht.
Natürlich nicht. Ich habe noch im Büro, als ich die Ankündigung gesehen habe, sie kommen nach Oberhausen, einmal laut ja geschrien und alles guckte mich so schräg an. So Marke so, was hat er jetzt? Aber ja, die Meldung kam halt eben über WhatsApp rein. Irgendwie, ich habe es auf dem Handy gesehen und da konnte ich mir einen kleinen Jubeljauchzer nicht verkneifen.
Mein entscheidender Vorteil war, ich habe an dem Tag von zu Hause gearbeitet. Also was auch immer ich getan habe, niemand hat mich komisch angeguckt.
Das ist auch ein Vorteil, aber ich schäme mich dafür auch nicht.
Sollte man auch nicht. Denn wie wir ja schon gesagt haben, Savatage ist eine ganz eigene Form von Magie. Savatage lassen sich auch nur sehr schwer, finde ich, in irgendeiner Form als Gesamtpaket kategorisieren. Wenn man es sich ganz einfach macht, sagt man einfach, das ist irgendwie Metal, oder? Also, weil jedwede weitere Eingrenzung in irgendein Subgenre wird, glaube ich, schwierig, wenn du mehr als 3 Alben zusammen betrachten möchtest.
Auf jeden Fall.
Weil, wenn wir ganz vorne anfangen würden, ja, das wäre ja dann Sirens als Debütalbum und die EP The Dungeons Are Calling, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob es die heutzutage noch einzeln gibt. Die gibt es, glaube ich, nur zusammen mittlerweile, oder?
Ich glaube, auf LP gab es die einzeln, aber auf CD gibt es die nur noch im Paket, soweit ich weiß.
Genau. Und also wenn man da anfängt, das war ja Anfang der 80er Jahre, das ist, glaube ich, wirklich noch, was man zu dem Zeitpunkt unter Metal verstanden hat, also rifforientierter Metal, zumindest auf der musikalischen Seite, wenn man jetzt John Olivers Gesang mal ausblendet. Und ich gehe davon aus, da möchtest du einhaken.
Nee, eigentlich gar nicht so sehr. Also da ich Savatage mit John Oliver kennengelernt habe, ist das tatsächlich für mich jetzt gar nicht so irgendwas Schräges, Komisches, Schlimmes, wie vielleicht für jemanden, der mit Zach Stevens eingestiegen ist. Die ersten beiden Savatage-Werke, eben Sirens und The Dungeons Are Calling, sind halt eben wirklich noch so klassische US-Power-Metal-Werke der beginnenden 80er Jahre. Und ja, ist ein wichtiges Album, auf dem die Band aber meiner Meinung nach noch ziemlich in der Findungsphase war. Wobei man jetzt ganz ehrlich sagen muss, wenn man schafft, 20 Songs von der Qualität in 7 Tagen in einem Studio mehr oder weniger live einzutrümmern, und damit so einen Klassiker zustande bringt, hat man definitiv nichts falsch gemacht.
Das ist so. Das nötigt einem vom heutigen Standpunkt echt Respekt ab, oder? Weil wenn du heute dir vorstellst, 7 Tage im Studio, da wird manche Band ja sagen, ah, da habe ich ja gerade mal mein Bassdrum-Pedal richtig eingepegelt oder so. Oder den Gitarren-Amp richtig eingestellt.
Genau, den Computer richtig programmiert.
Das besprechen wir in einer anderen Folge.
Stimmt.
Bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne nochmal da einhaken, wo du vorhin so schön aufgehört hast, wie du Savatage kennengelernt hast. Bei mir war es definitiv auch über eine Musikzeitschrift. Es war das Rockhard Magazin. Und es war noch nicht mal das große Sonderheft, das sie ja auch mal gebracht haben. Es war sogar davor. Ich bin mir sicher, es war eines der ersten Rockhard, die ich jemals gekauft habe. Und da gab es einen Live-Bericht, weil Savatage müssten da auf der Dead Winter Dead Tour unterwegs gewesen sein. Und es gab einen Live-Bericht. Und darum habe ich schon relativ früh die Namen Zach Stevens und John Oliver und auch seinen Spitznamen Mountain King gelesen. Völlig kontextlos dann natürlich, weil du hast nur irgendwie drei Bilder gesehen. Die Setlist war, glaube ich, abgedruckt und es war, keine Ahnung, wie lang waren Live-Berichte damals? Eine Achtelseite irgendwie so?
Ja, manchmal eine halbe Seite.
Also sehr wenig, aber du hattest irgendwie den Namen dadurch im Kopf. Und dann kam kurz danach dieses große Sonderheft, wenn ich mich nicht völlig irre. Und dadurch habe ich dann schon irgendwie gemerkt, okay, das muss ja eine Band sein, die irgendwie was Besonderes ist, wenn jemand ein komplettes Heft im Heft rausbringt für eine einzige Band. Und dann bin ich bin mir ziemlich sicher, es war beim Mediamarkt, über Hall of the Mountain King gestolpert.
Ach, die auf dem Boden?
Ja, genau, die lag auf dem Boden, darum bin ich drüber gestolpert. Die hat jemand weggeworfen, nein. Ich habe sie dort im Regal vorgefunden. Und natürlich war sie nicht teuer. Also wie teuer wird die damals gewesen sein? 15 Mark?
Eher 20.
Irgendwo in der Ecke, ja. Irgendwas zwischen 15 und 20 Mark. Und habe sie völlig blind mitgenommen. Und ich glaube, in unserer Folge zu den Musikzeitschriften habe ich das auch schon mal erzählt. Ich habe es angemacht und war wirklich entsetzt, als dann 24 Hours Ago losging. Also erstmal, das fängt ja mit diesem schrägen Drumbeat an und der Gitarre dazu. Ne? Das ist jetzt ja nicht so, dass man denkt, das kann ich sofort nachvollziehen. Das ist ja schon sehr speziell. Und wenn dann John Oliver anfängt zu kreischen, das würde ich ja nicht als Singen bezeichnen, was er bei diesem Song von sich gibt. Also ich habe wirklich nur in meinem Kinderzimmer gesessen, so, okay. Und als ich dann zum ersten Mal Hall of the Mountain King gehört habe, wenn ich jetzt sage, ich habe gedacht, der Teufel spricht zu mir, ist das vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe schon gedacht, wow, das klingt ja wirklich mal so richtig böse, ohne dass man, wie du es so schön nennst, Wilde Wutz Kalfgesang auspacken muss. Also böse Sachen kann man auch wirklich mit Riffing und mit verrückten Gesang-Arrangements erreichen.
Das ist wohl wahr. Vor allen Dingen, wie gesagt, ich habe die Streets gehört, die ja relativ rockig ist und manchmal tatsächlich, wie ich finde, ein bisschen nach E-Street Band oder nach Meatloaf klingt, so in einigen Passagen.
Durchaus, ja.
Und bin dann, wie gesagt, weil ich das Album total klasse fand, in den CD-Laden gelatscht und habe mir Hall of the Mountain King und Gutter Ballet gekauft. Und dann ist es mir genauso gegangen wie du. Wie dir. Ich musste tatsächlich erstmal gucken, ist das wirklich diese geniale Band oder hat man mir hier irgendwas anderes draufgepresst? Aber es ging ja dann nach dem ersten Lied ganz, ganz anders weiter. Und in dem Moment war mir klar, okay, du hast hier irgendwas Besonderes in der Hand, weil so ein Stilbruch zwischen zwei Songs auf einem Album, ohne dass es, wenn man es einmal gehört hat, klingt es trotzdem alles irgendwie schlüssig. Das ist total faszinierend.
Das ist so, ja. Also die Alben in sich klingen irgendwie immer schlüssig, auch wenn man genau, was ja dann auf Gutter Ballet sehr schön vorkommt, mit Of Rage and War ja so einen eher krachigen Opener hat und danach auf einmal ganz verträumt nur noch Piano hört und dann kommt auf einmal Orchester dazu und man genau. Sitzt da nur und denkt, okay, irgendwas ist hier gerade seltsam, aber es ist großartig.
Genau, also das war das, was ich gerade beschrieben habe. Da war es eben genau so mit diesem... Ja, diesen totalen Kontrasten, die Band einfach schafft. Und auch dieser, was John da stimmlich tut, das ist ja total schizophren, wie man so singen kann in zwei verschiedenen Stücken. Also,
ja, es hat ja seiner Stimme auch nachweislich nicht unbedingt gut getan, was er da so getrieben hat.
Ich glaube aber, dass das nicht nur vom Gesang kommt, dass nee, diese Stimme nicht. Ein bisschen ruiniert ist.
Das hat bestimmt auch was mit exzessiver Lebensweise zu tun, die er ja sehr gut an den Tag gelegt hat. Ich fand das immer sehr faszinierend. Ich habe mal gelesen, dass John Oliver gesagt hat, sein kleiner Bruder wäre immer der gewesen, der zu ihm gesagt hat, ey, lass mal langsam angehen.
So habe ich das auch in Erinnerung, ja.
Und das ist ja schon, also eigentlich kennt man es ja oftmals eher umgekehrt, ne, dass so ältere Geschwister die kleineren einfangen und sagen, mach das mal lieber nicht, das ist keine gute Idee, so ungefähr.
Ja, wollen wir mit dem nächsten Album weitermachen oder wie möchtest du?
Ja, ich hätte gedacht, wir machen mal auf jeden Fall einen Schnelldurchlauf über die Alben, was uns dazu einfällt. Zu Sirens und The Dungeons Are Calling haben wir ja schon gesagt, in wenigen Tagen 20 Songs einzuzimmern. Stilistisch würde ich auch denken, hat die Band sich da noch nicht so ganz gefunden. Da sind auch ein paar, wie ich finde, sehr eigenartige Stücke drauf. Sowas wie heißt der Song? Twisted Little Sister?
Genau.
Roller Skater Baby oder so ähnlich.
Ja, man ist noch nicht ganz erwachsen und in den Fähigkeiten auch noch nicht da, wo man später ist. Aber wie will man auch, wenn man Anfang 20 höchstens ist?
Das ist sicherlich so. Aber dafür hat man dann ja relativ schnell irgendwie so seinen ganz eigenen Stil gefunden. Denn als nächstes erschien ja, wenn ich mich nicht irre, 1985 Power of the Night. Wahnsinn, das wird ja dieses Jahr dann 40 Jahre alt.
Genau. Und man mag es kaum glauben, in Vorbereitung zu dieser Folge ist mir aufgefallen, dass ich dieses Album irgendwie seit Ewigkeiten überhaupt nicht mehr gehört habe. Und das irgendwie, wenn mich jetzt vor der Vorbereitung jemand gefragt hätte, in welcher Reihenfolge sind denn die Alben erschienen, ich Power of the Night mal eben ganz lässig unterschlagen hätte. Das liegt allerdings explizit nicht daran, dass dieses Album in irgendeiner Art schlecht wäre. Im Gegenteil. Denn den Sprung, den Savatage hier gemacht haben, ist auf der einen Seite deutlich professioneller, ein deutlich besser produziertes Album, weil man einfach auch in einem professionellen Studio mit einem gescheiten Produzenten war, der die Band auch ziemlich gedrillt hat und diesen Wahnsinn auch ein bisschen ein Stück weit auspoliert hat. Und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum dieses Album manchmal ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil es doch ein recht konventionelles Album ist.
Ja, es ist halt ein Metal-Album, ne?
Genau.
Es sind sicherlich mit dem Titelsong alleine ein paar Klassiker drauf, aber also für mich ist es auch nicht unbedingt einer der großen Glanzmomente dieser Band, aber als ich es dann jetzt in Vorbereitung auf diese Folge wirklich nochmal am Stück gehört habe, da ist aber auch nichts, wo ich denke, das ist wirklich schlimm.
Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, das ist ein Album, das man von vorne bis hinten gut durchhören kann, das fantastische Lieder hat und mit der Zeile Raise the Fist of the Metal Child im Titelstück einfach so eine der Zeilen, die ganz kurz davor sind, dass ich sie mir tätowieren lassen würde, besitzt. Ist ein tolles Album, aber eben es ist ein Metal-Album unter vielen, denen auch so ein bisschen dieses Besondere, dieser Glanz, diese Magie fehlt.
Ja. Das fasst es, glaube ich, sehr gut zusammen. Es wird jetzt Leute da draußen geben, die Zeta und Mordio schreien und sagen, das ist der erste echte Klassiker oder das ist das letzte gute Album. So Leute wird es bestimmt auch geben. Weil das ist wirklich ja noch, wenn man jetzt gemein wäre, könnte man sagen, das ist ganz einfach ein Metal-Album. Da wird, glaube ich, niemand drüber diskutieren.
Klassisches Metal-Album, ja.
Von vorne bis hinten, inklusive klischeebehafteter Texte hier und da.
Ja.
Und der Geburtsstunde der Warriors of the World.
Ja, stimmt.
Denn Leute, das kommt nicht von Manowar. Auf diesem Album gibt es einen Song, der heißt Warriors heißt er, ne?
Warriors heißt er nur, genau.
Aber dort gibt es die Zeile Warriors of the World. Und irgendwie hat es mich doch schon sehr an Manowar erinnert.
Genau, das ist mir auch so gegangen. Da musste ich auch ziemlich aufhorchen.
Ja, da hat man also dann ein Metal-Album abgeliefert. Und dann passiert, was ja irgendwie vielen Bands passiert.
Das dritte Album muss immer das Make It or Break It Album sein. Zumindest war es damals noch so. Und was macht eine Plattenfirma, die eine Menge Geld in seine aufstrebende Band, der man die Weltherrschaft zutraut? Was tut diese Plattenfirma? Das Falscheste, was man in der Situation tun kann. Man schickt die Band in ein Studio nach England, wo sich mehrere Produzenten an dem Material versuchen und hier wirklich eine komplette Katastrophe abliefern.
Zumindest, wenn man es im Gesamtkontext von der Savatage-Diskografie bezeichnet. Ich glaube, man könnte das, wenn man Pop-Fan wäre, als ein ganz gelungenes Album bezeichnen.
Also es gibt mit Sicherheit so ein paar 80er AOR-Sachen, wo man das eine oder andere Lied ganz gut rüberschieben könnte. Es sind auch zwei, drei Stücke dabei, die jetzt gar nicht so schlecht sind, die auch ein bisschen härter produziert klingt in dem Zusammenhang. Ja, naja, aber die ganz okay sind. Ich habe es tatsächlich das erste Mal, glaube ich, 25 Jahren wieder gehört. Mit ein bisschen Altersweisheit und ein bisschen Altersmilde kann man das Album hören, aber man muss es einfach nicht. Also es ist wirklich so ein Ding, da ist wirklich, also wenn man wissen will, wie man eine Band zugrunde richtet, da ist das Paradebeispiel.
Ich habe mal zu diesem Album gelesen, in einem Interview mit John Oliver, dass die Plattenfirma ihn und halt den Rest der Band dazu gezwungen hätte, diese Songs aufzunehmen, obwohl John Oliver sie gar nicht für Savatage komponiert hatte. Also ich habe so verstanden, das waren Kompositionen, die er eigentlich für andere Künstler geschrieben hatte, vielleicht um damit ein bisschen Geld zu verdienen.
Das stimmt, da waren einige Tracks dabei, die er für andere Leute komponiert hat und wo die Plattenfirma halt eben ganz klar den Jungs die Songs vorgegeben hat, die gespielt werden sollen oder die aufgenommen werden sollen und sich da so tierisch eingemischt hat. Es ist einfach kein Savatage-Album. Punkt.
Am ehesten kann man, glaube ich, noch den Titeltrack als Savatage-like einstufen, auch wenn der Text natürlich Fight for the Rock, Fight for the Rock'n'Roll schon so ein bisschen Banane ist. Ne? Jetzt könnte man sagen, Raise the Fist of the Metal Child ist auch nicht gerade ein lyrischer Erguss Deluxe, aber das hat zumindest irgendwie einen gewissen Vibe, einen gewissen Stil, den man mit Metal ja irgendwie unter einen Hut bringen kann, ne? So ein bisschen klischeebehaftet, alles schön und gut, aber das ist irgendwie kultig, aber Fight for the Rock'n'Roll ist eher so, aha, okay, ja.
Ja, und dann noch dieses Cover, was halt so ein bisschen an das berühmte Iwo Jima-Foto angelehnt ist, also wie gesagt, da ist wirklich alles schiefgegangen, was nur irgendwie schiefgehen kann und das hat die Band auch gemerkt.
Und wenn man das Cover heutzutage betrachtet, stößt einem ja auch die USA-Fahne dann sehr übel auf, oder? Also ich glaube, das wird heute auch keiner mehr so machen, oder?
Ich glaube, wenn man kein Amerikaner ist, stimmt das so, aber die Amis haben da halt ein anderes Verhältnis zu ihrer Flagge und das muss auch nicht immer was Falsches sein.
Nee, aber ich glaube, heutzutage wird das wirklich keiner mehr auf dem Cover so machen.
Ted Nugent?
Ja, es gibt immer ein paar Leute, die ein bisschen komisch drauf sind. Also war es schon länger her alles. Aber stell dir mal vor, das wäre eine Deutschland. Nein, fangen wir damit nicht an.
Eieieiei.
Obwohl, Tobi Sammet hat das mal getan. Er hat, ich glaube, es war auf Wacken, die Deutschlandfahne geschwenkt und meinte, eigentlich darf man das nicht machen, ist mir scheißegal, ich mach das jetzt. Bin ich mir ziemlich sicher, dass er das mal gemacht hat bei einer Avantasia-Show. Und ich habe auch gedacht, hey, ist doch eigentlich auch richtig, was soll es denn?
Ja, das kann man machen. Das ist ja auch okay, aber wie gesagt, Tobi wäre jetzt auch der Letzte, dem ich irgendwelche rechten Tendenzen oder sowas unterstellen würde.
Also ihm ganz bestimmt
nicht. Auf gar keinen Fall. Ja, wollen wir weitermachen, bevor wir uns hier wieder in irgendwelchen Nebenstraßen verirren?
In Nebenstraßen? Ja, die Straßen kommen erst später, weil auf dem Weg zu diesen Straßen müssen wir noch die Halle des Bergkönigs durchqueren und ein wenig auch die Gosse durchwandern, würde ich mal sagen.
Genau, ich war jetzt schon bei der Gosse, deswegen bin ich direkt zur Straße gewandert, aber dazwischen liegen noch die heiligen Hallen des Bergkönigs, das stimmt.
Oh ja. Was ist da denn passiert? Also alles, was bei Fight for the Rock glatt gebügelt mit schrecklichsten 80s-Synthesizern unterlegt war, ist ja hier komplett über Bord geworfen worden. Und ein Mann hat da ja sicherlich auch so einen gewissen Anteil dran, denn, wenn ich mich nicht völlig irre, ist Hall of the Mountain King die erste Zusammenarbeit von Savatage mit ihrem mittlerweile leider verstorbenen Haus- und Hofproduzenten Paul O'Neill.
Das ist korrekt und Savatage wollten eigentlich schon die Flinte ins Korn werfen und Paul O'Neill hat den Jungs tatsächlich gesagt, hört mal, lasst das, ihr seid so gut, das muss weitergehen. Und hat die Jungs wirklich motiviert, dass sie weitermachen, dass sie weiterschreiben und dass sie auch die abgefahrensten Ideen ausarbeiten und nicht sagen, ach, das will die Plattenfirma nicht haben, das können wir nicht machen. Das tun wir. Und war da wirklich der Motivator und die Triebfeder hinter, dass dieses Album entstanden ist und auch, dass es so entstanden ist, wie es im Endeffekt entstanden ist. Allerdings hat er da noch nicht so stark die Zügel in die Hand genommen, wie das später der Fall sein wird.
Aber nichtsdestotrotz, man merkt schon, dass, wenn man es jetzt heutzutage formulieren würde, die Jungs damals einfach freigedreht haben. Ne? Die haben einfach gemacht, was ihnen eingefallen ist und auch wenn es noch so bekloppt von der Idee klang.
Genau, ich meine, auf welchem Metal-Album findet man wirklich sowas wie 24 Hours Ago? Und irgendwann kommt dann mit Prelude to Madness eine Klassik-Adaption, um dann in so ein Ding wie Hall of the Mountain King überzugehen. Also, Entschuldigung, das Ding ist der absolute Klassiker. Das ist einer der Top 10 Metal-Songs in meiner Welt. Gut, wenn man danach geht, sind noch mindestens 5 andere von Savatage meine Top 10 Metal-Songs, aber das ist nun mal so. Die Band hat es geschafft, ab da auf jedem Album mindestens einen unsterblichen Klassiker unterzubringen.
Und das sind meistens die Titeltracks.
Fast immer, ja.
Und zwischen solchen Irrsinns-Riff-Attacken wie eben Hall of the Mountain King oder auch 24 Hours Ago kann man dann auch mal ganz einfach Stadionrock unterbringen mit einem meiner persönlichen, heimlichen Lieblingssongs, Strange Wings. Absolut, oder?
Stimmt. Aber
es klingt trotzdem nicht deplatziert. Also
es klingt überhaupt nichts deplatziert. Wie gesagt, wenn man das Album das erste Mal hört, meint man, man hat sich irgendeine Compilation gekauft, weil die Songs so unterschiedlich sind. Aber warum sollte Savatage auch 10-mal den gleichen Song aufnehmen? Das macht für diese Band überhaupt keinen Sinn.
Das ist so. Und auf dem Album ist es halt wirklich das erste Mal, dass man merkt, hey, da ist wesentlich mehr hinter als nur hier ein paar Riffs, ne? Ein bisschen Drumbeat drunter und jetzt irgendwelche Texte über Sirenen und Heavy Metal.
Allein das Klavier so einzusetzen, wie es da auf dem Album eingesetzt wird, hat man im Metal, glaube ich, nicht besonders oft gehört. Und wenn doch, schickt mir bitte die Namen von den Bands, die will ich hören. Ich liebe Klavier und harte Gitarren in Kombination.
Das Einzige, was mir noch einfällt, was in eine ähnliche Richtung geht, ist Virgin Steel. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie in der Zeit schon das Klavier so stark eingesetzt haben.
Nee, ich glaube, das kam später.
Ich hätte auch gedacht. Also auf ihren ersten Alben war es, glaube ich, noch sehr gitarrengetrieben. Auch wenn die Kompositionen sicherlich oft auf dem Klavier stattgefunden haben.
Das stimmt. Aber zu Virgin Steel könnten wir auch mal eine Folge machen. Wobei, die hört, glaube ich, sehr, sehr früh auf.
Das ist dann der schöne Zirkelschluss zur 5. Folge, ne? Zu, wir müssen reden über The Passion of Dionysus.
Genau, also mein Gott, ist das fürchterlich. Also das ist auch so eine Band, die solche Klassiker abgeliefert hat und dann irgendwann, keine Ahnung warum, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber machen wir erstmal weiter mit unseren heutigen Helden. Da ist nämlich nichts schiefgelaufen.
Zumindest da noch nicht und auch für die Band noch nicht.
Richtig.
Denn mit dem nächsten Album betritt dann auch ein wichtiger Mensch für die heutige Zeit oder ja, für später die Bühne, auch wenn er auf dem Album keinen einzigen Ton gespielt hat. Denn Mr. Chris Caffrey betritt die Bühne von Savatage und war zumindest auf der Tour als Gitarrist dabei.
Doch, ich glaube, der ist auch auf den Promo-Fotos von dem Album dabei, hinten auf dem Cover, oder?
Er ist auch im Booklet abgebildet.
Genau, aber hat keinen Ton gespielt, ja.
Und war auch, das ist auch total ulkig, weil er war dann nur auf der Tour für Gutter Ballet dabei und ist danach auch schon wieder ausgestiegen. Aber trotzdem wird ihn, glaube ich, jeder heutzutage als einen elementar wichtigen Bestandteil dieser Band ansehen. Also für mich ist das so. Ich kann mir Savatage nicht ohne ihn vorstellen, obwohl er eigentlich in dieser ganz klassischen Frühphase kaum wirklich dabei war.
Ja, warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber das stimmt. Das, wahrscheinlich, weil er in der Phase, in der wir Savatage kennengelernt haben, so ein entscheidendes und integrales Mitglied gewesen ist. Und sein Engagement in der Band ja auch bis zu einem gewissen Grad das Fortbestehen zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht nicht gesichert hat, aber geholfen hat, dass die Band weitermacht.
Zumindest würde ich es so sehen, dass er derjenige ist, der diesen Vibe von Chris Oliva in der Lage ist, einzufangen. Es gibt viele Leute, die versuchen, das zu kopieren. Aber es ist eine Sache, ob du was kopierst oder ob du es wirklich verstehst, ob du es atmen kannst. Und das kann Chris Caffrey, glaube ich, auch wenn es jetzt ein bisschen seltsam klingt, aber ich glaube, er kann das, er hat es verstanden.
Dem kann ich nichts hinzufügen, ja.
Aber wir waren ja bei dem Album, auf dem er zwar nicht wirklich gespielt hat, aber auf dem er zum ersten Mal in Erscheinung getreten ist, zumindest visuell. Gutter Ballet, ja, was soll man dazu sagen? Man hätte ja denken können, nach Hall of the Mountain King wird es jetzt noch bekloppter und noch verrückter. Und was macht man? Nö, man sagt einfach mal, hey, lass doch mal noch mehr Piano benutzen. Und lass uns doch mal nicht nur Piano benutzen, sondern, ach, wenn wir schon mal Zeit haben, nehmen wir doch gleich mal ein Orchester dazu. Und außerdem, hör mal, der Chris, der kann doch so super Gitarre spielen. Lass den doch mal ein bisschen Akustikgitarre spielen. Und was dabei rumkommt, kann man nur davor sitzen und denken, das ist die gleiche Band?
Ja, das ist im Prinzip die A-Seite des Albums mit Of Rage and War. Dann der nächste Titeltrack-Klassiker, Gutter Ballet, Unsterblich. Danach kommt ein Instrumentalstück mit Klassikeinflüssen, Temptation Revelation. Danach kommt mit When the Crowds Are Gone der nächste absolute Klassiker, wo ich mich schon darauf freue, wenn das knapp 2000 Leute in Oberhausen Richtung Bühne singen. Um danach mit Silk and Steel nochmal so ein Akustikdudel-Instrumental reinzuhauen, bevor es dann auf die zweite Seite geht, wo dann eher doch ja, konventionellere Metal-Songs stehen.
Das ist auch mein, in Anführungsstrichen, Problem mit dem Album, weswegen ich Hall of the Mountain King höher einsortieren würde. Ich finde, Hall of the Mountain King wirkt insgesamt, wenn man jetzt sagt, ausgereifter, klingt das komisch, aber bei Gutter Ballet habe ich das Gefühl, wie du es eben so schön gesagt hast, die A-Seite, wenn man in Plattendimensionen denkt, da ist von vorne bis hinten was Durchdachtes hinter. Auf der B-Seite sind dann auch noch gute Songs, da ist zum Beispiel noch Hounds drauf, aber es gibt zwei, drei Songs, wo ich denke, okay, das ist jetzt aber, da fehlt mir der große Aha-Moment. Und das ist bei Hall of the Mountain King, finde ich persönlich, konstanter, dass man wirklich immer denkt, jo, verstehe ich.
Ja, das ist total, sehe ich ähnlich, sehe ich fast genauso. Bei mir ist Gutter Ballet nur aufgrund der zwei unsterblichen Klassiker eine Stufe hochgerutscht, wobei die sich wirklich lange um ihren jeweiligen Platz, die habe ich so oft hoch, runter geschoben, womit wir dabei oben und unten aus unserem Intro sind.
Das hört ihr dann am Ende.
Genau, das kommt in den Outtakes. Also, das war sowieso alles so schwierig, aber dazu kommen wir nachher.
Dazu kommen wir nachher, genau. Und was passiert dann? Ja, das kann man ja an dieser Stelle schon auch sagen. When the Crowds Are Gone gehört ja eigentlich zu Streets. Und ich habe es immer so verstanden, also Paul O'Neill hatte zumindest die Geschichte dafür immer schon im Kopf, schon Ende der 70er. Und hat es dann eben geschafft, mit Savatage das wirklich als in Anführungsstrichen Rockoper, wie man es dann ja so schön genannt hat, umzusetzen. Das klingt so hochtrabend. Letzten Endes ist es auch in Anführungsstrichen nur ein Konzeptalbum, was ja heutzutage auch überhaupt nichts Besonderes mehr ist. Und auch als das veröffentlicht worden ist, war das nichts Besonderes. Also The Who haben auch schon lange vorher Konzeptalben oder Rockopern gemacht. Aber ja, Streets ist so der für viele, glaube ich, der Peak überhaupt, wenn es um das kreative Schaffen dieser Band geht.
Streets ist ja auch bis zum gewissen Grad autobiografisch. Also klar, Paul O'Neill hatte diese Story von dem Rockstar und so weiter, was übrigens ein kleines bisschen über Wasp geklaut ist, aber lassen wir das.
Ist das so oder ist das umgekehrt?
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Also da lege ich meine Hand nicht für ins Feuer. Aber
also du meinst Crimson Idol.
Da gibt's mit Crimson Idol doch ein Album, das ein recht ähnliche Handlung hat.
Aber wesentlich drastischer endet, oder?
Natürlich wesentlich drastischer endet. Streets endet ja fast versöhnlich.
Ja.
Mit einer Art Läuterung, mit
Zumindest mit innerem Frieden, würde ich mal
Frieden,
sagen.
Mit innerem Frieden, genau. Also,
während ja The Crimson Idol konsequent mit dem, wenn ich mich nicht völlig irre, Selbstmord des Protagonisten endet. Genau. Ein großartiges Album auch.
Richtig. Finde ich musikalisch übrigens auch gar nicht so weit von dem entfernt, was Savatage hier in dieser Phase machen.
Kann man sicherlich so sehen. Wenngleich Wasp ja in ihrer ganzen Erscheinung immer so mehr so gewirkt haben, als wären sie eine Black-Metal-Band, obwohl sie ja eigentlich lupenrein Poser-Rock machen.
Also sind sie eine Gimmick-Band.
Vielleicht sowas wie die Begründer der Gimmick-Bands.
Wer weiß, da gab es jemand anders. Aber da kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt zu. Richtig. Nein, Streets war halt eben, wie gesagt, das erste Album, was ich von Savatage gehört habe. Und ich finde auch so das Lied, wo die Verzahnung von Piano und harter Gitarre ohne zu sehr ins Orchestrale abzugleiten, tatsächlich den Höhepunkt erreicht hat. Aber aufgrund der Konzeptgeschichte, die da halt erzählt wird, ist es halt auch auf ein Album, auf dem der absolute Wahnsinn irgendwo so ein bisschen fehlt, der auf den beiden vorherigen Alben ja da ist.
Das ist so. Und was mein persönliches, auch wieder natürlich in Anführungsstrichen, Problem mit dem Album ist, mir ist es in Summe zu rockig. Also ich, genau das, was du eben meinst, ich vermisse diese Verrücktheit, dass du denkst, boah, das ist jetzt aber over the top. Das ist alles eher ein bisschen gediegener.
Genau. Also ihr habt gerade gehört, wir benennen den Podcast um. Das Ganze wird hier jetzt Metal Markus Rock Podcast.
Na, warum nicht?
Weil ihm das Album, das ist ihm zu rockig, dem feinen Herrn. Das geht ja gar nicht hier. Nein, das Album, ja, es hat Elemente, die, habe ich vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, mich irgendwie an Meatloaf erinnert haben. Aber Streets hat vor allen Dingen noch etwas anderes. Nämlich den Song, von dem ich möchte, dass er auf meiner Beerdigung läuft.
Aber du meinst jetzt nicht Jesus Saves?
Es wäre vielleicht davor, muss ich mir noch überlegen, nein, ich meine Believe.
Das war mir natürlich klar, ja.
Wenn es ein Lied gibt, bei dem ich wirklich regelmäßig Tränen in den Augen habe und das nicht wie Fight for Rock, weil es so unendlich schlecht ist, ist es tatsächlich dieses Stück, was mir so dermaßen zu Herzen geht, was ich textlich, musikalisch, vom Gesang her einfach so toll finde, das ist, also wenn es nicht mein Nummer 1 Lied überhaupt ist, ist es auf jeden Fall meine absolute Nummer 1 Ballade.
Und hier noch ein bisschen Nerdwissen. Von diesem Song gibt es eine fantastische Akustikfassung. Ich bin mir gerade nicht sicher, auf welchem Album, aber es gibt ja diverse Neuauflagen der Sabotage-Alben. Und auf einer Neuauflage gab es diverse Akustikversionen immer als Bonustracks. Da wurden dann die Songs getauscht. Also John Oliva hat Songs von Zach Stevens gesungen und umgekehrt. Und es gibt so eine, ich habe sie immer liebevoll die Lagerfeuer-Variante genannt. Zach Stevens singt den Song nur begleitet von Akustikgitarre. Und du stellst ihn dir wirklich vor, wie er mit der Gitarre, die er natürlich wahrscheinlich nicht selbst gespielt hat, aber irgendwie am Lagerfeuer singt und verträumt diesen Song singt. Und ganz große Nummer und auch in dieser Version, falls ihr sie nicht kennt, solltet ihr sie mal suchen. Das ist echt, ich weiß nicht, ob du sie kennst, aber das ist eine auch großartige Interpretation dieses Songs.
Gehört habe ich sie mit Sicherheit, aber ich habe sie tatsächlich im Moment nicht vor meinem inneren Ohr.
Das werden wir nachher mal nachholen.
Da freue ich mich drauf.
Weil wir sitzen hier in den heiligen Hallen des Metal-Königs. Das finde ich auch gut, so nenne ich diese Örtlichkeit ab sofort. Hall of the Metal King. Und wir haben hier diverse Sabotage-CDs im Regal stehen und ich bin mir sicher, ich habe diese Version hier rumstehen und wir werden sie im Nachgang hören.
Und eine lebensgroße Plastikstatue von John Oliva.
Ja, mit der echten Gitarre von Chris Oliva und nein. Ja, Streets.
Streets.
Für viele eines der, wie gesagt, eines der großen Werke überhaupt von Sabotage. Ich kann es verstehen. Für mich selbst ist es halt leider Gottes dann am Ende nicht so. Wobei, das ist so ähnlich wie bei Iron Maiden, wo Yannick immer sagt, auch ein scheiß Maiden-Song ist ein großartiger Song. Auch ein vielleicht nicht für mich grandioses Sabotage-Album ist sicherlich immer noch musikalisch allererste Güteklasse.
Also ich hatte tatsächlich überlegt, in meiner Top 5, zu der wir nachher kommen, Gutter Ballet und Hall of the Mountain King auf einen Platz zu setzen, weil die beiden sich doch als eins der wenigen Sabotage-Alben relativ ähnlich sind. Das eine ist, ich habe mal gesagt, so eine Art dunkler Zwilling von dem anderen. Dann hätte ich Streets nämlich noch in meine Top 5 nehmen können. So ist es leider ganz, 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 ganz knapp am Treppchen gescheitert. So viel kann ich schon mal verraten.
Also ich habe mir nur über Top 5 Gedanken gemacht. Ich habe sie nicht komplett gerankt. Von daher könnte ich ad hoc gar nicht sagen, wo Streets bei mir landen würde.
Was ist denn das für eine Vorbereitung hier, Herr Kollege?
Ja, Entschuldigung, ich musste noch zweistündige Folgen musste ich noch schneiden und musste die noch hochladen. Ich weiß, jammern auf hohem Niveau, ich habe mir den Mist ja selbst ausgesucht. Ne? Ey, immerhin habe ich alle Alben durchgehört.
Ich auch.
In kürzester Zeit. Also von daher, Leute, wir haben uns hier echt vorbereitet.
Wobei ich sagen muss, bei den Alben, die mir sehr, sehr präsent waren, die ich also häufig höre, habe ich teilweise auch nur die Stücke gehört, wo ich so im ersten Moment nicht mehr so ganz sicher war, wie ging das jetzt noch? Weil tatsächlich Sabotage für mich eine Band ist, die ich nicht unbedingt auf Albumlänge immer höre.
Ach, echt?
Ja.
Verstehe ich gar nicht. Also, ich höre ja grundsätzlich immer gerne komplette Alben. Und Sabotage ist auch wirklich für mich eine der Bands, wo es auch Spaß macht, sich ein Album anzuhören, weil du ja sehr oft einen sehr durchdachten Spannungsbogen hast. Also von daher, ich mache das meistens. Aber ich höre sowieso meistens komplette Alben.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich eine ganze Zeit lang seit, ich weiß es nicht, irgendwo Anfang der 2000er die Alben nicht mehr besessen hatte und nur die eine Best-of hatte.
Eine Best-of?
Eine Best-of.
Reicht ja, waren die besten Songs drauf?
Die Titelsongs, ja.
Eine gekaufte oder eine selbstgemachte?
Eine gekaufte.
Aha, okay, okay. So, ich muss jetzt mal hier einen Keks essen, weil Leute, ist ja kurz vor Weihnachten, wenn wir aufnehmen und von daher muss ja ein bisschen Weihnachtsatmosphäre noch herrschen.
Wobei wir ja gleich zu einem etwas traurigen Thema kommen.
Genau, da muss ich mich vorher stärken, denn eigentlich passieren ja zwei Dinge. Savatage waren nie so mega ultra erfolgreich, glaube ich, also zumindest nicht in ihrem Heimatland Amerika. Und dann haben sie ein Album veröffentlicht mit einem Titeltrack mal wieder, der unwahrscheinlich viel Radio-Airplay damals bekommen hat, obwohl er fast 6 Minuten lang ist und alles ist, aber bestimmt nicht kommerziell und radiotauglich, wollte ich sagen. Ihr wisst natürlich, Edge of Thorns. Unglaublich, oder? Dass dieser Song ein Radiohit geworden ist in Amerika.
Das stimmt und das war mir gar nicht so bewusst.
Echt nicht?
Nein, echt nicht.
Entschuldigung.
So, jetzt sag mal mit vollem Mund dreimal Edge of Thorns.
Und danach darf ich den Popschutz vom Mikro reinigen, ne? Ist klar. Den Windfang, Entschuldigung. Sonst verstehen das wieder Leute falsch. Was wollt ihr denn mit dem Popschutz? Weil das haben wir mal auf der Arbeit erzählt. Wir wollten für den Betriebsratspodcast was aufnehmen. Und da fragte mich mein Arbeitskollege, hast du auch den Popschutz dabei? Das sorgte bei einigen Leuten für sehr irritierte Blicke.
Ja, Edge of Thorns. Was kannst du zu dem Album sagen, außer dass es ein Album mit einem ersten und einem letzten Mal ist?
Ein Album mit einem ersten und einem letzten Mal. Es ist das erste Album, auf dem John Oliva dann nicht mehr singt, wo also dann Zachary Stevens oder kurz Zach Stevens das Mikro übernimmt. Und es ist das letzte Mal, dass wir Chris Olivas unvergleichbares Gitarrenspiel hören können.
Genauso ist das. Von daher ist dieses Album tatsächlich für mich etwas ziemlich Besonderes.
Ja, für mich auch.
Zum einen, weil es mir einen der besten Sänger des Genres näher gebracht hat. Da, wo Savatage vorher schon mal ein bisschen schwierig für mich waren, weil Johns Gesang doch sehr speziell und besonders ist, holt man sich mit Zach Stevens einen Sänger in die Band, der John in keinster Weise kopiert, aber es trotzdem schafft, die alten Dinger kein Deutsch schlechter zu singen.
Das ist so. Und ich weiß auch gar nicht, wo kam der gute Mann eigentlich her? Ich habe keine Ahnung.
Aus Amerika. Und er wird sich beworben haben und sie haben ihn genommen. Also ich weiß es jetzt ganz ehrlich auch nicht. Zu meiner Schande.
Ich habe auch nur mal gelesen, dass er schon lange Jahre Savatage-Fan war. Und dass es für ihn so ähnlich wie für Ripper Owens bei Judas Priest gewesen sein muss. Oder wie für Blaze Bailey bei Iron Maiden. So, oh, ja, okay, jetzt bin ich Sänger bei dieser Band.
Aber für ihn ist es definitiv besser ausgegangen als für die anderen.
Das ist so. Ich glaube, er ist auch wirklich einer der wenigen Menschen, wo man sagen kann, er hat jemanden ersetzt und ihm ist nicht nur Hass entgegengebracht worden.
Was vielleicht aber auch daran liegt, dass man wohl wirklich gemerkt hat, dass John einfach mit seiner Stimme irgendwo am Ende angekommen ist. Auf der Tour zu Streets muss man das wohl ein paar Mal deutlich gehört haben, dass da einfach ja, dieser wahnsinnige, untrainierte Gesangsstil sein Tribut gefordert hat in Kombination mit Zigaretten, Alkohol, Drogen jedweder Art und einem Lifestyle, der einfach generell nicht so besonders gesund war. Denn der Mountain King kommt nicht daher, dass der Mann so unglaublich muskulös gewesen ist, sondern
Was heißt denn gewesen ist? Schon immer noch nie gewesen ist. So ist es, glaube ich, und auch nach wie vor nicht ist.
Ja, als der Ja, also ich habe jetzt schon länger keine Fotos mehr von ihm gesehen, aktuelle.
Ich
weiß es nicht. Vielleicht ist er ja auch erschlankt und keine Ahnung. Ist ja auch krank, leider.
Das ist so.
Aber es war da ja auch so, dass John halt wirklich in den Hintergrund getreten ist und der Band weiter als Keyboarder, Songwriter und so weiter und so fort erhalten geblieben ist. Auch auf der Tour zu Edge of Thorns mit dabei war. Nur eben nicht mehr als Sänger an vorderster Front, aber halt nur mitgesungen hat. Und dadurch war Zach halt auch nie so dieser, oh, du ersetzt jetzt den John, sondern du ergänzt ihn.
Genau, das ist wahrscheinlich der große Vorteil, den er immer hatte. Und ja, man kann jetzt sicherlich drüber streiten, aber wenn man es jetzt mal rein nüchtern auf die technische Ebene runterbricht, kann, glaube ich, niemand leugnen, dass Zach Stevens der bessere Sänger letzten Endes ist.
Technisch gesehen ist er mit Sicherheit besser. Ob er wirklich der Bessere ist, weiß ich nicht. Weil ihm fehlt halt dieser Wahnsinn. Dieser Funke, der John halt zu einem außergewöhnlichen Sänger gemacht hat.
Ja, darum meinte ich ja, wenn man es rein auf die Technik runterbricht, kann man es, glaube ich, schwerlich leugnen. Aber zu einem Sänger gehört ja mehr als Töne treffen. Aber ich finde auch, Zach Stevens ist auf jeden Fall auch eine Person mit einer gewissen Bühnenpräsenz. Es gibt ja Leute, die können on point singen. Jetzt mache ich mich unbeliebt, wenn ich sage, guck dir Michael Kiske an. Der kann on point singen, aber ist jetzt nicht der Entertainer vor dem Herrn. Das ist bei Halloween heutzutage Andy Deris. Und da ergänzen sich die beiden super. Und Zach Stevens hat eine Bühnenausstrahlung, auf jeden Fall. Vielleicht nicht vergleichbar zu John Oliver. Der steht da, den guckst du an und denkst, oh. Und das ist nicht nur wegen seiner körperlichen, egal, du weißt, was ich meine.
Er hat eine Präsenz und die hat Zach definitiv auch.
Ja, die haben beide eine Präsenz, dass man ihnen zugucken möchte. Aber wir haben schon gesagt, es ist das letzte Mal, dass man Chris Oliver an der Gitarre hören kann. Und nein, falls ihr es nicht wisst, es hat nichts mit Alkohol zu tun, es hat nichts mit Drogen zu tun.
In gewissem Sinne schon, nur nicht bei ihm.
Genau, es hat einfach was mit, ja, Bad Karma, würde ich mal sagen, ist das, ne, zu tun.
Absolut. Ihm ist ein Geisterfahrer entgegengekommen, der eben vollgepumpt war mit Drogen und frontal in das Auto von Chris gefahren ist, der da wirklich absolut nichts zu konnte und, ja, an den Folgen dieses Unfalls halt leider viel zu jung verstorben ist.
Was war denn mit seiner Frau? Die war doch auch im Auto. Sind die beide verstorben? Ich weiß es gerade gar nicht.
Da bin ich jetzt gerade auch überfragt.
Aber die waren zusammen auf dem Weg zu irgendeinem Festival. Also als Zuschauer, nicht um da zu spielen.
Ich meine ja.
Genau. Leute, seht uns nach, dass wir jetzt nicht wissen, was mit der guten Frau von Chris Oliver passiert ist.
Wir haben uns auf die Musik und nicht auf den Gossip konzentriert.
Das ist sehr solidarisch formuliert. Es ist natürlich so die schlimmste Zäsur, die diese Band, glaube ich, hinnehmen muss, weil es ist ja ein Unterschied, ob jemand wie John Oliver sagt, ich schaffe das nicht mehr, ich ziehe mich zurück, aber ich bleibe euch erhalten, oder ob jemand wirklich von jetzt auf gleich einfach weg ist. Aber diese Band hat es trotzdem irgendwie geschafft. Auch wenn das Album, was als nächstes veröffentlicht worden ist, für viele wohl nicht unbedingt die Sternstunde der Band ist, was ich persönlich nicht verstehen kann, denn ich finde es großartig. Wir reden von Handful of Rain von 95 müsste es sein oder 94. Ich bin mir nicht sicher.
Handful of Rain ist von 94.
Was ging aber flott, weil Edge of Thorns war von 93.
Das ist korrekt. Dabei ist Handful of Rain ja auch kein klassisches Savatage-Album in dem Sinne, sondern eigentlich ist es ein John Oliver Solo-Album mit dem Gesang von Zach Stevens, weil er darauf, glaube ich, bis auf die Gitarren-Soli, die dann Alex Skolnick von Testament eingespielt hat, alles mehr oder weniger selber gemacht hat, um seine Trauer zu bewältigen über den Verlust seines Bruders.
Das ist richtig. Also zumindest steht es auch im Booklet genauso, dass John Oliver quasi 90% der Instrumente gespielt hat. Und Leute, der hat die auch wirklich gespielt, ne? Also er hat da nicht irgendwie, keine Ahnung, am Keyboard einen Gitarrensound eingestellt. Das hat er wirklich getan.
Das ging damals noch nicht. Und John ist wirklich Schlagzeuger. Er spielt Gitarre, er spielt Keyboards. Wahrscheinlich kann er auch Bass spielen. Also eigentlich gibt es nichts, was der nicht kann.
Außer nicht mehr ganz so gut singen mittlerweile. Aber naja.
Genau. Ja, Handful of Rain.
Ein sehr trauriges Album. Es hat eine sehr wunderbar melancholische Grundstimmung.
Genau so ist es. Obwohl es mit Taunting Cobras ja relativ heftig losgeht für Savatage-Verhältnisse, befinden sich darauf ein paar der wirklich berührendsten und fantastischsten Stücke und einer der fiesesten Keyboard-Sounds, die ich kenne.
Einer der fiesesten Keyboard-Sounds? Okay, jetzt musst du mich aufklären. Ich dachte, die sind auf Fight for the Rock versteckt.
Nee, auf Chance, wenn man das Lied wirklich laut hört, ist das Keyboard, bevor der Kanon kommt, wirklich ohrenzersplitternd. Der Kanon heilt danach aber wieder alles, weil das ist eins der schönsten Stücke Musik, die es überhaupt auf dieser Welt gibt.
Das werden wir bestimmt noch öfter im Laufe der nächsten paar Minuten noch anbringen. Chance ist natürlich einer der Klassiker vor dem Herrn. Aber auch ansonsten sind auf diesem Album fantastische Stücke. Handful of Rain ist auch etwas, das haben zumindest in meiner Wahrnehmung Savatage noch nie zuvor gemacht. Also ein Song wie Handful of Rain. Er hat ja so ein akustischen Einstieg,
ja, genau.
Der ja so ein bisschen, ich weiß gar nicht, ist das Southern Rock-Feeling hat, so ein bisschen? Ich stelle mir da immer so eine Wüstenlandschaft vor, wo jemand sitzt und auf der Gitarre klimpert.
Ja, das stimmt. Also so ein bisschen Singer-Songwriter-mäßig und dann wird er episch-bombastisch, um dann wieder runterzufahren. Das ist sehr cool. Mein Lieblingsstück auf dem Album ist allerdings der das Stück, was das Album beschließt, Alone You Breathe, mit einem wunderbaren Belief, Verweis, greift die Melodie und den Text auch ein bisschen auf. Ein Stück, was mich immer wieder sprachlos zurücklässt, weil ich es einfach so schön, so ergreifend finde. Und ja, in dem Lied spürt man einfach den Schmerz, den Zack rüberbringt. Man nimmt ihm da wirklich jede Note, jede Trauer, jede Verzweiflung irgendwo ab, obwohl er ja nur die Worte von jemand anderem singt. Aber das ist einfach so berührend, Wahnsinn.
Und das ist ja eben auch die Kunst, ne? Ein Text zu singen ist sicherlich eine Sache. Also du kannst ihn tonal super singen, aber kannst du wirklich ihn spürbar machen? Und das ist für mich auch einer der großen Vorteile eines Zack Stevens, genauso wie das auch ein Vorteil von John Oliva war oder auch immer noch ist. Er singt ja heutzutage auch noch. John Oliva konnte und kann wunderbar dieses Verrückte rüberbringen. Also den Bekloppten kauft man ihm ohne Probleme ab. Und Zack Stevens ist wirklich der Mann für die großen Emotionen. Dem kaufst du das ab. Und wenn er Sachen singt, wo man manchmal denkt, das ist aber vielleicht ganz schön dick aufgetragen, aber du glaubst es ihm. Er lebt das, was er da vorträgt.
Das kann man nicht anders sagen, ja.
Und auf dem Album sicherlich auf sehr besondere Art und Weise. Ich verstehe jeden, der Probleme mit dem Album hat. Aber für mich ist es auch eines wirklich, ja, meiner Top-10-Alben. Haha, gibt ja nur 11.
Und das schlechteste Album, das steht fest.
Ja. Obwohl, vielleicht finden wir ja irgendwen da draußen, der sich outet und sagt, sein Lieblingsalbum ist Fight for the Rock. Also wenn jemand das mir ernsthaft begründen kann, dann lasse ich mir irgendwas einfallen. Dann, keine Ahnung.
Da hätte ich aber auch keine Ahnung mehr. Tut mir leid, und ich höre schon viel Krams.
Ich meine, da müssen wir uns ja irgendwas einfallen lassen, um diesen Menschen auf den Pfad der Tugend zurückzubringen, oder?
Wir schenken ihm alle 10 anderen Alben.
Na Quatsch, jeder, der das gut findet, ist ja okay. Kann ja auch sein, dass ist das
weil,
erste.
Weil wenn er das als bestes Savatage-Album benennt, dann kennt er die anderen einfach nicht.
Ja, oder das war sein erstes und keine Ahnung.
Nee, selbst das ist keine Ausrede. Nein, 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 nein.
Also ich habe Mike eigentlich immer als sehr toleranten Menschen kennengelernt, aber in Bezug auf Savatage und Fight for the Rock scheint das nicht so zu sein.
Alles hat Grenzen.
Ja, haben wir ja gut die Kurve noch gekriegt, weg von der ganzen traurigen Geschichte. Sie ist wirklich traurig, das muss man mal ganz klar festhalten, weil, meine Güte, was hätte da alles noch mit passieren können?
Dann kommen wir aber mal zu dem, was passiert ist.
Genau.
Denn jetzt kommt ja wieder so ein unglaublicher Twist, den man sich eigentlich in der Geschichte nicht besser hätte ausdenken können. Auftritt mal wieder Paul O'Neill, der Band eine Story vorschlägt, die sich tatsächlich mit zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so lange zurückliegenden Ereignissen, nämlich dem Jugoslawienkrieg, beschäftigt und das Ganze in ein dermaßen bombastisches Gewand kleidet, dass ich mich manchmal gefragt habe, wie geht denn die Thematik zu dieser Musik?
Ich weiß, was du meinst, ja.
Wir reden natürlich über Dead Winter Dead.
Ein Album mit einem absolut ikonischen Cover-Artwork, oder?
Ja, aber das kommt ja auch tatsächlich in der Geschichte vor.
So ist das.
Dieser Gargoyle, der da
über den Resten der Stadt thront.
Genau, und unter dem dann der, war es ein Geigenspieler? Geigenspieler war es, glaube ich, spielt. Boah.
Wir könnten es nachgucken, aber.
Wir lassen es. Nein, auf jeden Fall ist es eine todtraurige Geschichte über den Jugoslawienkrieg und über zwei Menschen, die auf verschiedenen Seiten stehen, sich in dieser Stadt treffen, die Musik eines tatsächlich real existierenden Menschen hören, der dann aber verstirbt und aufgrund von einem Bombenangriff und eben dann wird er von so einem Gargoyle, glaube ich, erschlagen, der da dann runterkommt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und durch das Verstummen der Musik dann feststellen, wie sinnlos die ganze Scheiße da eigentlich ist und miteinander weggehen. Habe ich das gut zusammengefasst? Passt das, oder?
Ich denke doch, ja. Dem hätte ich nichts hinzuzufügen. Was macht dieses Album jetzt auch wieder mal besonders? Ja, ich hätte gesagt, man nimmt hier das, was in Gutter Ballet angedeutet worden ist und treibt es wirklich in Bezug auf Savatage auf die Spitze mit Bombast, mit Orchestrierung, mit Klassikzitaten, mit, ja, mit Mozart and Madness, um es mal mit einem Songtitel zu sagen.
Der aber auf einem anderen Album ist.
Nein.
Mozart and Madness ist auf.
Nein.
Ernsthaft?
Das war gut.
Jetzt muss ich echt nachgucken. Das Mozart and Madness habe ich doch offen. Ja, wie gesagt, ich bin bei Savatage tatsächlich. Ich nehme alles zurück. Es ist hier drauf.
Es ist da drauf, ja.
Wie gesagt, Savatage ist da. Da fehlt mir manchmal bei manchen Stücken so die Zuordnung zum Album. Und dieses Album, Dead Winter Dead, ist auch eins, was ich gar nicht so häufig höre.
Okay. Oh. Zu traurig, oder?
Nee, aus irgendeinem Grund packt es mich nicht so ganz. Okay. Ich weiß gar nicht, warum. Eigentlich müsste genau das mit dem ganzen Tschingelingeling und den Melodien und dem Pathos, was dahinter steckt, mich eigentlich genau packen. Aber ich glaube, da ist es tatsächlich die Kombination aus der Geschichte und der Musik, die da irgendwo nicht so hundertprozentig für mich zusammenpassen.
Hättest du eher Death Metal bei der Geschichte erwartet?
Nee, vielleicht ist es aber auch der riesengroße Sprung vom Vorgänger zu diesem Album, die ja wirklich klingen wie zwei verschiedene Bands, wenn man nicht den Sänger behalten hätte.
Ja, also Handful of Rain ist natürlich sehr basisch gehalten, genau, in allen Belangen.
Genau, und Dead Winter Dead dreht da halt völlig frei, was Orchestrierung und alles angeht.
Und wir haben auch die Rückkehr von Chris Caffrey.
Richtig, der gute Mann betritt da auch wieder die Bühne und liefert auch einige ganz tolle Gitarrenpassagen auf dem Album ab. Also es ist jetzt nicht so, dass das Ding irgendwie ein Orchesteralbum wäre. Da ist schon genug Härte, da ist auch Rock, da ist Gitarre dabei. Aber insgesamt ist es halt eben, ja, ein sehr schönes Album.
Abgesehen von der Thematik.
Genau.
Das ist so. Aber es ist auch das Album, was dazu führt, dass, man sich dem schnöden Mammon verschreiben möchte. Ne? Das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt gesagt, aber man sieht, glaube ich, die Chance, dass man richtig gut Geld verdienen kann.
Genau, denn wie gesagt, was wäre Savatage ohne irgendeinen merkwürdigen Twist, wo man denkt, wie kommt das? Da, wo auf dem Vorgänger ein 6,5-minütiger Bombast-Rocker die Single-Charts erobert hat.
Dem Vorvorgänger, ne?
Dem Vorvorgänger, Entschuldigung bitte. Ist es hier ein klassisch inspiriertes Instrumental namens Christmas Eve, was um die Weihnachtszeit in Amerika die Radiostationen erobert hat.
Kann man sich überhaupt nicht vorstellen, oder?
Nein, deswegen, wie gesagt, wenn eine Band für so eine Story gut ist, dann ist es Savatage. Daraus entstanden ist dann etwas, was sich Trans-Siberian Orchestra nennt.
Korrekt. Ist letzten Endes eigentlich genau vom Ansatz musikalisch gar nicht so weit weg von dem, was Savatage in dieser Ausprägung gerade machen.
Genau.
Also John Oliver und Paul O'Neill tun sich zusammen. Und ja, wenn man schon einen Song hat, der Christmas Eve hieß, kann man ja auch mal weiter auf der Weihnachtsthematik rumreiten. Das ist, glaube ich, so die ursprüngliche Intention hinter dem Trans-Siberian Orchestra, was ja auch nichts irgendwie mit, was ja manche Leute manchmal denken, irgendwie so russischen Einflüssen oder so zu tun hat. Das ist ja rein, ich glaube, man hat es so genannt, weil es einfach gut klingt.
Ich glaube, dass da irgendwo die Assoziation mit Kälte und Winter und Sibirien irgendwo da war. Und wenn man es vielleicht zu weihnachtlich benannt hätte, was weiß ich, Paul O'Neills Christmas Review oder irgendwie sowas, wären die Leute wahrscheinlich auch nicht hingegangen, aber das hat irgendwie, ja, merkwürdigerweise gibt's, also wer es nicht weiß, TSO spielen unglaublich erfolgreiche Konzerte seit Jahren, jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit in zwei verschiedenen Besetzungen, einmal an der Ostküste, an der Westküste, wo sie von oben nach unten touren und wieder zurück und hin und her. Also die spielen sich den Arsch ab in gigantischer Besetzung. Da spielen dann Leute wie Russell Allen von Symphony X mit und mit einer wahnsinnigen Show, wahnsinniger Perfektion, viel klassischer Musik, viel klassischen Weihnachtsstücken, die mal mehr oder weniger rockig präsentiert werden. Muss man mögen, aber gerade zu der Zeit, in der wir gerade sind, wir sind ein paar Tage vor dem Heiligen Abend, höre ich die Dinger doch mal ganz gerne.
Und auch die Platten, die man gemacht hat, zumindest die ersten drei waren es, glaube ich, sind in den USA damals ziemlich durch die Decke gegangen, rein kommerziell, und haben, glaube ich, dafür gesorgt, dass ein John Oliver und Paul O'Neill, falls sie es nicht vorher schon gemacht haben, so wirtschaftlich betrachtet ausgesorgt hatten.
Definitiv. Also da, wo Savatage wahrscheinlich die Protagonisten nicht zu Millionären gemacht hat, TSO hat's getan.
Und das ist kein Scheiß. Ja, das ist so, das ist ein Fakt.
Und bis zu einem gewissen Grad hat wahrscheinlich der Erfolg von Christmas Eve und das Entstehen von TSO danach auf der einen Seite das Fortbestehen von Savatage auch noch gefördert, aber am Ende dem Ganzen wahrscheinlich auch den Todesstoß versetzt.
Wahrscheinlich.
Weil einfach die Zeit nicht mehr da war.
Aber bevor wir da ankommen, geht es natürlich noch weiter, denn es gibt noch zwei Savatage-Alben, bevor die Geschichte dann erstmal vermeintlich vorbei ist. Und erstmal kriegen Savatage wirklich noch etwas hin, was für die damalige Zeit beachtlich war. 1997 veröffentlichen sie das Album The Wake of Magellan und charten damit in Deutschland auf Platz 11. In der heutigen Zeit würde man denken, Platz 11, Top-10-Platzierung für Metal-Bands sind doch normal. Leute, das war 1997, da hat man es als Sensationserfolg gefeiert, dass Hammerfall mit ihrem Debüt auf Platz 38 waren. Und jetzt macht euch mal die Differenz von 38 zu Platz 11 noch bewusst. Also das war schon kommerziell damals ein Riesenerfolg in Deutschland.
Vor allen Dingen war das auch noch eine Zeit, wo man wirklich Alben verkaufen musste, um da hinzukommen. Also ja. Wer heute auf Platz 11 landet, hat unter Umständen, ja, der hätte alle seine verkauften Alben noch per Hand zur Post bringen können, wenn man das mal gemein sieht. Aber damals musste man da schon ein paar 10.000 Stück für verkaufen. Da träumen heute selbst die großen Bands teilweise von.
Das war so, ja. Also das muss man wirklich sich mal begreiflich machen. Und es ist ja schon irgendwie paradox. Ne? Also Poets and Madmen war hinterher noch erfolgreicher, was die Chartplatzierung angeht, aber natürlich eine ganze Ecke an Jahren später.
Was aber auch daran liegt, dass gerade in der Zeit um Wake of Magellan Savatage in der deutschen Presse omnipräsent stattgefunden haben, um das mal ganz vorsichtig zu sagen.
Also im Rockart auf jeden Fall.
Weil es eben die Band war, die ja irgendwo den klassischen Power-Metal-Hörer auch abgeholt hat, aber eben auch alle anderen im Prinzip, außer wenn sie jetzt gerade auf Black-Metal gestanden haben. Aber jeder, der irgendwo ein bisschen was mit Metal zu tun hatte, konnte irgendwas mit Savatage anfangen. Und das war halt irgendwie so, ja, Konsensband klingt jetzt total fies, weil es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Leute, die diese Phase von Savatage ganz fürchterlich finden, weil eben viel zu viel Bombast, viel zu viel Orchester, viel zu viel Musical, viel zu viel Paul O'Neill, wie einige sagen würden, mit drin ist. Aber dieses Album ist in meinen Augen der absolute Oberknaller, weil er einfach zum Teil den Wahnsinn wiederbringt in einigen Stücken. Er bringt John Oliver als Sänger zurück. Das ist tatsächlich ein Album, an dem John und Zach sich den Gesang teilen. Und daher tatsächlich eigentlich der beste Hybrid aus alten und neuen Savatage sind und sogar ja im Prinzip so ein All-Overview über die gesamte Bandgeschichte bietet.
Ich hätte auch gesagt, man schmeißt den Bombast von Dead Winter Dead so ein bisschen über Bord. Lässt sich aber.
Man setzt ihn gezielter ein.
Ja, also es wirkt nicht so, wenn man fies wäre, überladen. Dead Winter Dead kann ja gerade mit seinen langen Instrumentalstücken ein wenig den Hörer vielleicht überfordern. Und Wake of Magellan bringt ja den Mega-Move, zwei Intros zu haben, ne? Also das kann auch nicht jede Band. Du hast erst ein instrumentales Intro namens The Ocean. Und dann kommt der beste Opener aller Zeiten. Also ich würde jedes Konzert in meinem Leben immer gern von diesem Song eröffnet sehen. Allein für den großartigen Text. Der Song heißt Welcome. Und falls ihr ihn nicht kennt, die Textzeilen lauten, wenn ich mich nicht völlig irre: The lights come up, the set is down, the curtains flown away. To all you creatures of the night, I say it's time, we play.
Ja.
Also wenn das nicht die Eröffnung für ein Konzert ist, ich weiß es nicht.
Und danach geht's mit drei super Stücken weiter. Turns to Me, Morning Sun und Another Way. Und wer danach dieses Album noch nicht liebt, dem ist nicht mehr zu helfen. Dem ist nicht mehr zu helfen.
Ja, der muss dann aber spätestens beim Titeltrack wieder voll abgeholt werden, wenn man wieder den Kanon-Part auspackt. Aber nur zum ersten Mal. Man packt ihn später nochmal aus, nämlich beim 8-Minüter The Hourglass. Fantastisch.
Ja, auch dieses Album übrigens wieder eine Konzeptgeschichte, diesmal allerdings wesentlich verschachtelter über mehrere Zeitebenen und so ganz habe ich es nicht verstanden, aber
ich auch nicht.
Geht wohl hauptsächlich um einen Fischer, der eigentlich sterben möchte und dann aber aufs Meer hinaus fährt, um da in seinem Fischerboot auf dem Meer zu sterben und dabei aber mitbekommt, wie irgendwie ein blinder Passagier von einem Frachter über Bord geworfen wird, was wohl auch tatsächlich eine wahre Geschichte ist, den dann an Bord nimmt und dann aber feststellt, dass er sich jetzt richtig reinknien muss, wenn er den an Land bringen möchte, weil er halt gegen die Strömung arbeiten muss. Und ja, im Endeffekt ist das Album so, mach was Sinnvolles aus deinem Leben.
Ja, das ist die Botschaft, die Geschichte. Ich glaube, man muss sie nicht wirklich in der Tiefe verstehen. Das Entscheidende ist die Botschaft, dass man manchmal, ja, wie soll man das sagen, wenn man denkt, es geht einem scheiße, trifft man vielleicht manchmal auf Leute, denen geht's noch schlechter und dann merkt man, dass es sich doch immer irgendwie lohnt, weiterzumachen. Und das ist in diesem Album, glaube ich, auf wunderschöne Weise verpackt. Und ich kann nur für mich sprechen, ich lasse die Katze aus dem Sack, das ist für mich mein absolutes Lieblingsalbum von Savatage, sicherlich auch ein Stück weit dem Umstand geschuldet, dass ich, 2012, Zach Stevens ist mit Circle to Circle auf Wacken habe performen sehen. Leider nicht komplett, aber und auch nur auf der kleineren Bühne in, das war damals noch ein Zelt, aber Circle to Circle Play The Wake of Magellan gibt es auch als CD tatsächlich. Ein Wacken-Mitschnitt davon. Official Bootlegger heißt es.
Ah, ich wollte gerade sagen, aber keine offizielle Live-CD.
Ja, doch, also die ist schon offiziell, aber der Name ist halt Official Bootleg. Also es war wohl nicht so hundertprozentig geplant, es zu veröffentlichen. Aber auf Wacken wird ja das meiste sowieso mitgeschnitten für die Videoleinwände und für irgendwelche Übertragungen. Und von daher, wenn ihr es mal hören wollt, auf Spotify sollte es tatsächlich zu finden sein. Es ist natürlich nicht das komplette Album. Die Songs, die John Oliver gesungen hat, singt Zach Stevens natürlich nicht. Und es ist auch ein bisschen von der Reihenfolge falsch. Ich glaube, sie spielen als Zugabe dann Blackjack Guillotine, der ja eigentlich relativ in der Mitte des Albums eigentlich ist.
Genau, und ja, wie gesagt, in der Mitte versteckt sich dann auch noch mit Complaint in the System ein John Oliver Signature Track, der irgendwo ja den alten Wahnsinn wieder aufgreift.
Auf moderne Art, ne? Mit so verzerrter Stimme.
Genau, also vielleicht musste man so verzerren, damit es noch halbwegs vernünftig klingt. Ich weiß es nicht, aber das ist jetzt auch wieder eine bösartige Unterstellung. Aber irgendwie ist die Savatage-Besetzung, die dieses Album eingespielt hat, für mich die ikonischste Besetzung.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, gerade nicht sicher. Es ist unverändert zu Dead Winter Dead, oder?
Ja.
Also John Oliver und Zach Stevens am Gesang. Wie heißt der gute Mann? Al Pitrelli?
Al Pitrelli an der Gitarre. Chris Caffrey an der Gitarre. Johnny Lee Middleton am Bass. Was? Und Jeff Plate am Schlagzeug. So müsste es sein.
Ja, ich denke auch, das sind die glorreichen Sechs sind es dann, ne?
Oder das sind die glorreichen Sechs. Die übrigens, weil ich habe sie nämlich auf der Tour live gesehen. Ja, da wird einer neidisch und kriegt Tränchen in den Augen.
Ja, fast.
Das war tatsächlich auf einem der ersten Rock Hard Festivals, damals noch im Hallenfestival in Hagen.
Oh.
Mit so illustren Bands wie Iced Earth, Hammerfall, Stratovarius,
kann man nicht meckern.
Nee, Pegasus aus Australien war noch dabei. Ich glaube, Symphony X auch.
Wings of Steel.
Genau. Und Savatage waren Co-Headliner, meine ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, waren Headliner und Co-Headliner waren Iced Earth. Schlagt mich, wenn es andersrum war.
Klingt aber realistisch. Aber
ich meine doch, Savatage haben da sehr lange gespielt und haben diese Kanon-Gesänge live gnadenlos auf den Punkt genagelt. Mhm. Und das Ganze, liebe junge Leute, das geht ohne Playback.
Psst. Natürlich.
Nein, das muss man mal sagen.
Wenn du sechs fähige Musiker in deinen Reihen hast, die auch alle in der Lage sind zu singen, schaffst du das. Aber man muss ja auch der Fairness halber sagen, diese Kanon-Passagen sind ja meistens auch in Momenten, wo die Band nicht viel spielt. Du hast ja meistens nur einen Grundton oder eine ganz Richtig. Einfache Melodie und dann schaffst du es natürlich auch zu singen. Aber auch nur, wenn du sechs Leute hast, die wirklich singen können.
Also ich weiß jetzt nicht, ob der Schlagzeuger mitgesungen hat, aber die anderen auf jeden Fall. Und ja. Das war ergreifend schön.
Ich war da leider nicht dabei, aber ich habe einen Live-Mitschnitt davon gesehen, nicht vom Rockhard-Festival. Ich glaube, in Köln haben die da gespielt. Der war fürs deutsche Fernsehen. Ich frage mich auch immer, warum es den nicht irgendwo gibt. Weil es ging immer das Gerücht um, dass das komplett aufgezeichnet worden wäre mit der Intention, ein Live-Album zu veröffentlichen. Aber ich habe es bis heute noch nicht gefunden.
Das ist mir auch nicht bekannt. Ich weiß nur, Leute, die da waren, haben definitiv gesagt, es waren viel zu viele Leute in dieser Halle. Das Ding muss da in Köln so pickepacke voll gewesen sein. Ich glaube, heute wäre das Ordnungsamt sofort eingeschritten und hätte die Hälfte der Leute an den Haaren da rausgeschleift.
Wahrscheinlich.
Wobei die wenigsten Leute heute noch Haare haben würden, die damals da waren, aber das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, das ist auch für mich, man merkt es wahrscheinlich an meiner Begeisterung über dieses Album, auch mein Top-Album, das kann ich ja schon mal verraten. Markus und ich haben schon mal die gleiche Nummer 1.
Sind wir uns mal einig.
Hol ich generell hier raus, er erpresst mich, damit ich das sage.
Sonst kommt er hier nicht heil raus.
Genau. Nein, Spaß. Ich habe es wirklich unabhängig von ihm auf die 1 gesetzt. Und das war tatsächlich mit dem 11. Album Fight for irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Die beiden waren von Anfang an gesetzt und dazwischen war eine ganze Menge Bewegung.
sehr schön, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, damit kommt dann langsam auch wieder der nächste große Umbruch. Zach Stevens verlässt die Band, wenn ich mich nicht völlig irre, 2000 war das. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Aufnahmen für Poets and Madmen da schon liefen.
Ich meine ja, und John hat dann in Ermangelung eines anderen Sängers, den man auf die Schnelle nicht gefunden hat, gesagt, dann singe ich das Ding halt selbst.
Richtig, aber man merkt eindeutig, A, die Songs sind nicht für ihn komponiert und B, er ist auch eigentlich nicht in der Verfassung, diese Songs unbedingt zu singen. Also sie sind, glaube ich, sehr bewusst für eine andere Tonlage komponiert, als die, in der er sich wirklich wohlfühlt.
Ja, das könnte eins der Probleme dieses Albums sein. Ich kann mich daran erinnern, dass dieses Album nie wirklich gut wegkommt.
Das stimmt. Auch damals im Rockhard, die ja eigentlich genau. Das Haus- und Hofmagazin von Savatage waren, hat vor allem ein Redakteur, den ich eigentlich immer sehr geschätzt habe, Michael Rensen, ja, verrissen wäre jetzt falsch, aber er hat es für die Verhältnisse, wie er sonst Savatage bewertet, das Album ziemlich abgewatscht. Und hat es, glaube ich, sehr auf den nicht unbedingt guten Gesang von John Oliver runtergebrochen, wobei ich mir denke, da sind aber trotzdem auch mitunter großartige Songs drauf. Es sind auch Songs drauf, wo ich denke, okay, ich verstehe sie nicht. Das ist sowas wie Drive zum Beispiel, wo ich bis heute nicht weiß, was es mir sagen soll. Aber die Single Kommissar finde ich heutzutage immer noch allein von dieser düsteren Atmosphäre zu Beginn erinnert mich das sehr stark an ganz alte Savatage-Sachen. Da kommt wieder so richtig schön dieser tendenzielle Irrsinn raus. Und was man auch sagen muss, es ist ein Album, wo John Oliver mal nicht permanent den Klaviersound für sein Keyboard benutzt. Er packt mal wieder ein paar sehr interessante Keyboard-Sound aus. Gerade bei dem Song, wie heißt er, der zweite, There in the Silence.
Ich muss gestehen, das Album habe ich, weil ich halt damals ganz, ganz stark Team Zach war, sehr lange nicht boykottiert, aber nicht mit der Begeisterung gehört, wie es das Album verdient hätte. Wie gesagt, wir haben im Vorfeld zu dieser Folge alle Alben nochmal gehört und ich habe dann Poets and Madmen angemacht. Und nach ein paar Liedern habe ich so für mich gedacht, das Ding ist gar nicht so scheiße, wie du es im Kopf hast. Und in einer spontanen Wertung ist es sogar mal in die Top 5 gerutscht.
Das kann ich vollends nachvollziehen.
Und es scheitert, glaube ich, tatsächlich nur daran, dass es eben Songs sind, die nicht auf Johns Stimme zugeschnitten sind. Noch nicht mal, dass er nicht mehr so wahnsinnig singt wie früher, weil er singt immer noch gut. Aber er singt halt, er schränkt sich ein bisschen ein, was hohe Schreie und extreme Sprünge in den Tonarten
angeht.
Danke, genau. Was aber eben daran liegen kann, dass es eben Songs sind, die zum großen Teil eben auf 6 Stimme komponiert worden sind. Und dafür macht er das, finde ich, ganz gut. Und ja, ein schlechtes Savatage-Album ist in der Metal-Welt für die meisten anderen Bands immer noch ein verdammt gutes Album.
Oh ja.
Ich mag Poets and Madmen sehr, sehr gerne. Vielleicht auch, weil es ein Zeugnis meiner Zeit ist irgendwo. Und natürlich stand in dem Schatten des übermächtigen Vorgängers. Es hat das Problem, dass Zack halt nicht mehr dabei ist. Hat halt eine schwere Bürde mit sich rumgetragen, die es jetzt aber tatsächlich für mich abgeworfen hat. Und ich froh bin, dass ich dieses Album heute auch tatsächlich nochmal mit einem ganz neuen Ohr entdecken kann. Also nicht, dass ich jetzt ein Hörgerät hätte. Ich meine, das im übertragenen Sinne.
Ich glaube, man versteht schon, was du meinst. Also ich habe es jetzt auch nicht damals boykottiert, aber ich muss gestehen, mir geht es da sehr ähnlich. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin Team Zack. Ich mag John Oliver als Menschen, als Galionsfigur vielleicht, auch für verrückte Ideen und als den Mountain King in nicht nur menschlich, auch Körper, nein, egal. Aber Zack Stevens ist für mich der Inbegriff eines Sängers für diese Art von Musik.
Aber auf einem Schiff, wo John Oliver Galionsfigur ist, müssen die Passagiere aber zum größten Teil irgendwo sich am Heck aufhalten, oder?
Meine Güte. Heute lassen wir, ja, es ist ja die erste Folge im neuen Jahr, da darf man sein Pulver verschießen, ne?
Muss ich jetzt wieder 50 Cent in dieses Schwein hier schmeißen, oder?
Ja, oder du musst deine Top 5 nochmal anpassen, damit sie meiner entsprechen, aber so viel musst du da gar
nicht,
nein, Quatsch.
So viel muss ich ja gar nicht anpassen, nein.
Nein, was ich sagen wollte, also ich fand, ich bin Team Zack, genau, und ich fand das Album damals nicht scheiße, das weiß ich. Ich fand es etwas eigenartig, dass dieser Support, der gerade seitens des Rockhard vorher omnipräsent war, wirklich sehr zurückgefahren war. Und auch ich habe gehört, dass die Songs eben wirklich nicht für John Oliver letzten Endes geschrieben worden sind. Aber wenn ich jetzt heute, also heute habe ich es nicht gehört, aber vor ein oder zwei Tagen habe ich auch gedacht, da sind aber trotzdem verdammt geile Songs drauf. Und immer noch würde ich sagen, wenn jemand mir erzählen will, der Song The Morphine Child wäre ein scheiß Song. Wenn das nicht Savatage ist, also und wenn das auch ein John Oliver nicht singen kann, super, super Song.
Da gebe ich dir voll und ganz recht.
Leider auch der einzige von dem Album, der es auf die Best-of-Compilation geschafft hat, wenn ich mich nicht völlig irre, die ich hier liegen habe. Ja, Tatsache. Der einzige.
Dabei sind am Ende noch richtig tolle Songs drauf.
Ja, Back to a Reason.
Genau, oder Surrender und Awaken, die fand ich, ja, das waren in gewissem Sinne, waren das auch Neuentdeckungen für mich, weil ich sie einfach so ewig lange nicht mehr gehört habe.
Oder war da wieder das Problem, die passten nicht auf deine Kassette, damals?
Genau.
Entschuldigung, man muss ja merken, dass hier ein bisschen Continuity ist und wir Themen von früher aufgreifen.
Aber die Folge war schon. Nicht, dass die Leute sich jetzt wieder wundern, worüber wir reden.
Genau, das war, genau. Ihr müsst immer daran denken, wir reden hier über Dinge, die waren, Dinge, die sind und Dinge, die sein werden. Um mal den Herrn der Ringe zu zitieren, wenn wir schon in der Weihnachtszeit sind.
Dachte jetzt, das wäre eher Ebenezer Scrooge gewesen, aber. Aber um nochmal aufs Rockhard zurückzukommen, ich kann mich auch an eine Tour-Story erinnern, die dann aus der Tour, die auf Poets and Madmen folgte, aus den USA berichtet worden ist, wo das Rockhard wohl mehrere Tage mitgefahren ist.
Das kann sein.
Und da hat jemand ganz anderes gesungen. Weißt du wer?
Ja, aber ich kenne seinen Namen nicht, weil ich habe ihn auch auf Wacken 2002 gesehen. Aber er hat auch nie, also auf einem Album oder so gesungen, geht ja auch nicht, weil es gab ja kein Album danach mehr. Aber wenn du den Namen hast, wäre super. Ah, wir machen wieder Outtakes.
Es geht wieder los. Also so ganz fit bin ich noch nicht, man hört es vielleicht. Der gute Mann hieß, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, Damon Jinjaya.
Ja.
Und war so ein ganz schmales, schwarzhaariges Männchen, den man heute wahrscheinlich eher in eine Emo Band packen würde.
Vielleicht hier so Metalcore.
Oder Metalcore. Ich habe nie gehört, wie der Mensch singt. Also es gibt mit Sicherheit auf YouTube irgendwo ein paar Mitschnitte oder so davon. Der sollte der neue Savatage-Sänger sein und Savatage in eine völlig neue Ära führen. Ja, man hat bis dahin weder von Savatage noch von dem guten Mann jemals wieder irgendwas gehört. Warum auch immer, da endet diese Geschichte.
Aber ich habe sie wirklich live gesehen, 2002 in Wacken mit ihm am Gesang.
War ja gut beim Singen.
Also ich sag mal so, das ist jetzt 22 Jahre her und es ist mir auf jeden Fall nicht unangenehm aufgefallen. Viel angenehmer ist mir aufgefallen, wer damals Gitarre gespielt hat. Weißt du, wer es war? El Pitrelli ist da ja temporär bei Megadeth eingestiegen.
Ich hab's gerade nicht auf dem Schirm. Klär mich auf.
Jeff Waters.
Ach, stimmt, genau. Ja, stimmt. Stimmt, jetzt, wo du das sagst.
Und darum, es war wirklich der Moment, wo ich es geschafft habe, Savatage und Jeff Waters zu sehen. Also ich habe nie Annihilator live gesehen, aber ich habe ihn mal live gesehen.
Das ist auch eine schräge Kombination.
Ja, also man hat schon gemerkt, das Bandgefüge ist da ziemlich auseinandergebrochen. Wahrscheinlich war, auch wenn Zach Stevens ja nie Songwriting-Credits, glaube ich, hatte und auch nie Texte für die Band geschrieben hat, vielleicht war er doch irgendwie letzten Endes das bisschen Kit, was diese Band irgendwie brauchte, um zusammenzubleiben. Weil nachdem er weg war, ist ja wirklich langsam, aber doch sehr beständig alles so nach und nach den Bach runtergegangen. Die Leute sind ausgestiegen, man hat einen Sänger geholt, mit dem man dann aber auch nicht wirklich weitergemacht hat, hat aber doch es relativ lange hinausgezögert, die Band wirklich offiziell aufzulösen, glaube ich, oder? Also Trans-Siberian Orchestra lief immer so weiter, aber ich bin mir gar nicht sicher, war das nicht erst 2008 oder vielleicht sogar noch später, bis es mal offiziell hieß, Savatage sind Geschichte?
Ja, das hat ziemlich lange gedauert, weil man sich das tatsächlich offen gehalten hat. Bei Trans-Siberian Orchestra tauchen ja auch sämtliche Savatage-Musiker im Laufe der Zeit irgendwo da auf. Also ja. Das ist geschäftliche Umfeld. John Oliver, Paul O'Neill, Gott hab ihn selig, und der Rest der ganzen Savatage-Familie, die ist ja nie auseinandergebrochen. Da gab es ja immer in irgendeiner Art und Weise Beziehungen. Es gab Gerüchte über ein zweites Dr. Butcher-Album, was John ja mit Chris Caffrey aufgenommen hat, genau. Und ja in die Richtung altes Savatage geht, halt ein reines Metal-Album ohne
Keyboards und Vierlefanz, ne?
Das hast du jetzt gesagt, so, ich wollte es ein bisschen schöner formulieren, aber im Prinzip genau das ist, was bis heute, glaube ich, auch noch nicht erschienen ist, wenn ich mich nicht täusche.
Das nicht, aber Chris Caffrey hat sich, wie soll man das jetzt sagen, hat sich kreativ verausgabt und hat so ein paar Solo-Alben gemacht, wo er sich dann auch am Gesang versucht. Und wenn er den Chor- oder Kanon-Gesang bei Savatage super macht, als Leadsänger sollte er sich besser nicht versuchen. Falls du möchtest, können wir da auch nachher mal reinhören.
Das können wir machen. Was ist nach Savatage außer Trans-Siberian Orchestra passiert? Es ist ja nicht so, dass es keine Musik mehr gegeben hätte. Nein, keine Sorge, wir quälen euch jetzt nicht mit den Besprechungen sämtlicher Alben, die Circle to Circle, John Oliver's Pain oder eben John Oliver mit seinem einen Soloalbum gemacht haben. Das ist nämlich eine ganze Menge, was da so bis 2010, 2015 erschienen ist.
Ja.
Und auch wenn jedem Album so dieser kleine spezielle Funken fehlt, sind trotzdem sämtliche Alben für Menschen, die Lust auf Savatage-Musik haben, doch meiner Meinung nach empfehlenswert.
Ja.
Witzig ist ja auch wieder, dass bei dem ersten John Oliver-Album und dem ersten Circle-to-Circle-Album die Besetzung sich mal eben ausgetauscht hat. Also der eine hat die Musiker von dem anderen übernommen, was ich total schräg finde. Also da ist immer irgendwo so ein Miteinander gewesen. Und auch die ersten Circle-to-Circle-Alben, da hat John Oliver seine kleinen dicken Finger irgendwo ein bisschen im Spiel gehabt.
Ja, nicht nur er, ne? Chris Caffrey meine ich auch. Also sie haben, meine ich, die Songs für Circle to Circle geschrieben. Es hat dann haben eine Band quasi gesucht, die mit Zach Stevens dieses Album aufgenommen haben. Und John Oliver hat sich dann die Leute gekrallt für John Olivers Pain.
Genau, so war das. Also es ist, wie gesagt, Savatage ist irgendwie so eine ganz große, inzestuöse Familie, wo irgendwo jeder mal mit jedem irgendwas macht. Und ja, 2015 hat Wacken es geschafft, Savatage und das Trans-Siberian Orchestra auf die Bühne zu holen. Und zwar nicht nacheinander, sondern nebeneinander.
In der Tat, ja.
Warst du da?
Nein, das war ja das Gerücht, ich fahre nur alle 10 Jahre nach Wacken. Also da ich ja 2002 und 12 war, stand 15 nicht auf der Agenda. Aber ich habe mich sehr geärgert, als ich das gehört habe.
Ich mich auch, aber gut, Wacken ist sowieso nicht so ganz mein Thema, aber ich habe mich tierisch auf die Live-Übertragung gefreut und habe dann vor dem Fernseher gesessen und habe gedacht so, puh, das hätte man schöner machen können.
Aha, die Übertragung oder das Konzert?
Das Konzert. Also die Übertragung an sich war schon so technisch gesehen völlig in Ordnung. Aber ja, Wacken ist ein Metal-Festival. Und da passte der doch sehr starke TSO-Anteil meiner Meinung nach einfach nicht rein.
Gut, ist auch schon lange her. Mittlerweile hat sich Wacken ja auch ein bisschen gewandelt.
Das stimmt. Heute wäre es vielleicht so ein Thema für die Wacken Winter Nights, wo man sowas machen könnte. Aber nee, das hat mich damals nicht so abgeholt. Was ich witzig fand, dass es dann ein Return to Wacken Sabotage Album gab, von dem wir, glaube ich, beide dachten, es wäre ein Live-Album.
Oh ja.
Und ich mich aufgrund der Tracklist gewundert habe, das haben die doch da gar nicht gespielt. Das kann kein Live-Album sein. Ja. Und ich mich tierisch auf ein angekündigtes Circle-to-Circle-Album gefreut habe. Nämlich das letzte Reign of Darkness, was dann irgendwie nicht erschienen ist und um Monate verschoben worden ist und Zach Stevens mir auf Facebook persönlich bestätigt hat, dass sie dieses Album in Absprache mit der Plattenfirma bewusst nach den Wacken-Auftritt geschoben haben, dass sie nämlich Werbung machen konnten mit hier Circle to Circle, die Band von dem Savatage-Sänger, die da gerade auf Wacken gespielt haben. Hat aber leider auch nicht funktioniert, war das letzte Album von Circle to Circle.
Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe zwar alle Circle-to-Circle-Alben gehört, aber von dem Album wüsste ich gerade nicht mal einen einzigen Song. Wobei ich manchmal auch bei Circle-to-Circle Probleme habe. Die ersten drei Alben kriege ich hin. Weil vor allem das dritte Album, Burden of Truth, ist eins meiner Lieblingsalben dieser Band. Aber alles, was dann danach kommt, das verschwimmt in so einem ganz großen Konglomerat, wo ich nicht mal einzelne Songs wüsste, von welchem Album die dann sind.
Weil es bei Circle to Circle eben so ist, dass die Alben sich doch relativ ähneln. Da hat man eben nicht diese Sprünge, wie sie Savatage haben. Was bei einer Band gut geht, bei anderer Band geht's überhaupt nicht gut. Die werden abgestraft, wenn es urplötzlich mal ein anderes Album gibt. Circle to Circle war schon relativ ähnlich. Also gemein könnte man da sagen, wenn du das erste Album kennst, kennst du auch das letzte.
Na, ich weiß nicht. Ich glaube, beim ersten hast du halt noch den Einfluss von John Oliver, was ja auf den späteren Alben definitiv nicht mehr war. Aber eine Sache, die ich bei dem ganzen Buhai nie verstanden habe. Zach Stevens ist ja damals, wenn ich es richtig verstanden habe, ausgestiegen, weil er mit dem Tourleben oder so Probleme hatte. Also ich kenne so die Aussage, er möchte halt nicht sein Kind unterm Weihnachtsbaum sitzen lassen. Dafür ist er nicht der Typ, so ungefähr. Aber er ist dann ja doch mit Circle to Circle auch sehr intensiv getourt und hat dann stellenweise richtig, richtig viel Sabotage-Kram gespielt. Also dieser Wacken-Auftritt, wo sie Wake of Magellan komplett gespielt haben und sie haben eine Tour gespielt, wo es hieß Circle to Circle und jede Menge von Edge of Thorns. Also,
Was ja auch kein Wunder ist, wenn deine eigene Band nicht so ganz aus dem Quark kommt.
Ja.
Dass du dich dann auf die Band besinnst, die dich groß gemacht hat. Und vielleicht war es auch nur, dass er das Tourleben, wie Savatage es gelebt haben, einfach nicht mehr haben wollte. Dass da doch ein bisschen zu viel weißes Pulver durch die Luft geschwebt ist für diesen relativ bodenständigen Menschen, der Zach Stevens zu sein scheint.
Ja, das kann natürlich sehr gut sein. Aber die gute Nachricht ist dann ja, das Line-Up, das dann Dead Winter Dead und Wake of Magellan eingespielt hat,
meldet sich zurück.
Okay, minus John Oliver. Er wird auf der Tour nicht dabei sein, aber die anderen schon.
Richtig. John kann einfach krankheitsbedingt nicht mehr dabei sein. Bei ihm sind irgendwie noch neben leichten Alkoholrückfällen noch irgendwie zwei andere Dinge diagnostiziert worden, die es ihm wohl einfach nicht mehr ermöglichen, auf Tour zu gehen. Aber er möchte weiter an neuer Musik arbeiten. Es soll ja ein finales Album. Mittlerweile sagt man sogar schon zwei erscheinen, weil so viel Material da ist, also eins, das irgendwie The Final Curtain heißen soll und dann noch eins mit Zugaben in Anführungszeichen, die
das heißt dann Encore.
Wahrscheinlich, die so gut sind, dass man sie nicht in der Schublade verschwinden lassen möchte, aber irgendwie konzeptionell aus irgendwelchen Gründen nicht auf The Final Curtain passen. Ich bin gespannt, ob dieses Album jemals erscheint, aber ich hätte ja auch nicht damit gerechnet, dass ich Savatage nochmal auf irgendeiner Bühne in Deutschland sehe, die nicht eine riesige Festivalbühne irgendwo in Norddeutschland ist. Sondern in einer relativ kleinen, schnuckeligen Halle hier im Ruhrpott.
Na, klein, schnucklig, die Turbinenhalle. Ich weiß gar nicht, ist es die große Turbinenhalle, oder? Oder steht Turbinenhalle 2 auf den Karten?
Nee, es müsste die große sein.
Also da passt dann irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Leuten rein.
Ja, aber das finde ich für so eine Band noch relativ Und gefühlt kenne ich die Hälfte von den Leuten, die da hingehen, wenn ich so sehe, wer in meinem Umfeld alles Tickets gepostet hat. Also das wird schon ganz interessant. Also auch unsere Redaktion wird wahrscheinlich sehr zahlreich vertreten sein, wenn ich das so aus den aus unserer virtuellen Weihnachtsfeier mitgenommen habe.
Okay. Ja gut. Ist
Und zwar mit gekauften Karten.
Ja, ist ja auch für viele wahrscheinlich entweder eine Erinnerung an selige Zeiten, die man nochmal aufleben lassen möchte, oder für Leute, die ein paar Semester jünger sind, die erste und vielleicht dann ja auch eine der letzten Gelegenheiten, diese Band überhaupt mal zu sehen.
Das wird so sein, ja. Wobei ich natürlich hoffe, dass sie uns vielleicht noch 4, 5, 6 Jahre erhalten bleiben, bis dann tatsächlich der letzte Ton gespielt ist, irgendwann mal. Vielleicht leckt die Band auch wieder Blut und
schauen wir mal.
Wir werden sehen. Also ich bin erstmal sehr gespannt, dass ich dieses fantastische Line-Up minus John, ich bin gespannt, wie man das löst, wen man da an den Keyboards auf die Bühne stellt, weil ich will nicht hoffen, nein, ich will mir gar nicht ausmalen, dass es Playback bei Savatage geben wird. Das will ich nicht, das möchte ich nicht, das mag ich nicht.
Sie können ja Alessandro D'Avecchio nehmen.
Du, das wäre gar keine so schlechte Wahl. Der kann wenigstens auch singen.
Ja, der kann Keyboard spielen, der kann singen.
Das macht er jetzt auch bei Wandenplass.
Genau.
Was mich ja total fasziniert hat, dass der Mann da gelandet ist. Aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Das erzählen wir euch an einer anderen Stelle. Vielleicht.
Genau, vielleicht. Und zum Abschluss möchte ich noch eine Sache kurz ansprechen, die ich ein bisschen tragisch finde. Der ein oder andere wird es wissen. Der gute John Oliver hat unter Alkohol- und Drogeneinfluss einen Verkehrsunfall verursacht, vor etwas längerer Zeit schon. Und das, wenn sein Bruder von einem betrunkenen Autofahrer quasi ermordet worden ist. Also das fand ich schon echt so, dass ich dachte, meine Güte, da merkt man wieder einmal, auch wenn du wahrscheinlich reich bist, also John Oliver muss reich sein, der ist nicht nur ein kleiner Musiker, der hat schon reichlich Asche mit Trans-Siberian Orchestra verdient. Puh, also das fand ich schon wieder mal, das zeigt einem, wie ironisch das Leben sein kann, oder?
Ja, ich glaube allerdings auch, dass das irgendwo kurz nach dem Tod von Paul O'Neill war, der ihn wohl wirklich dann auch nochmal den Boden unter den Füßen weggerissen hat, die zweite musikalische Bezugspersonen und den kongenialen Partner irgendwo zu verlieren und mit der ganzen Verantwortung für diese riesige TSO-Maschinerie dann im Prinzip plötzlich dazustehen, das hat mit Sicherheit irgendwo ein bisschen dazu beigetragen, dass es zu so einem Vorfall gekommen ist. Ich kann nur hoffen, dass er daraus lernt.
Hoffen wir es, ja.
Und dass das Thema Savatage noch einen sehr versöhnlichen Schlusspunkt bekommt.
Ansonsten könnte man fast meinen, diese ganze Geschichte wäre ein Konzeptalbum von Savatage, oder?
Ich könnte mir sogar vorstellen, dass The Final Curtain einige dieser Themen beinhalten wird. Also das, immer wie gesagt, es gibt keine Band, die so eine Geschichte hat. So viele Aufs und Abs, so viele Höhepunkte, so viele Nackenschläge wegstecken musste, wo so viele Musiker gespielt haben, wo ja kaum ein Song wie der andere klingt und trotzdem alle nach Savatage klingen. Das ist das, was ich so faszinierend finde, habe ich am Anfang ja auch schon gesagt. Obwohl auf den Alben teilweise ganz andere Musiker als am Anfang spielen,
ja,
klingt es trotzdem nach der gleichen Band. Und das ist eine Leistung, das ist irgendwo eine Magie, die in diesem Gesamtkonstrukt steckt, die ich bisher tatsächlich bei keiner anderen Band so erlebt habe.
Das ist ein sehr wahres Wort. Jetzt hätte ich beinahe Schlusswort gesagt. Aber wir wollten ja noch unsere persönlichen Top 5 dann mal kurz vorstellen. Und ich habe so ein bisschen gehofft, dass es mehr Rückmeldungen gibt. Ich hatte auf Insta die Leute nach ihren Top 5 Savatage-Alben gefragt. Ja, vielleicht ist Insta das falsche Medium dafür. Aber immerhin haben wir mit Mike und mir 7 Rückmeldungen. Also, erstmal hätte ich gedacht, darf der Gast seine Top 5 vorstellen? Dann nenne ich meine. Und zum Schluss gucken wir dann, was die Mini-Community, nennen wir es mal, am Ende geliefert hat. Einfaches Vorgehen, aber erstmal darf Mike seine Top 5 in, wie rum ist es jetzt richtig, aufsteigender Reihenfolge, oder?
Wir fangen genau, bei 5 an. Wir fangen bei 5 an, also es ist aufsteigende Reihenfolge. Wobei der Platz 1 ja kein Geheimnis mehr ist, aber egal. Ich fange bei Platz 5 an und das ist Handful of Rain. Warum, haben wir gerade lang und breit erläutert. Gehe ich nicht nochmal drauf ein. Wie gesagt, hat sich lange um diesen 5. Platz mit Streets gebettelt. Hat aber im Endeffekt verloren, weil ich Handful of Rain einfach öfter höre. Dann kommen zwei absolute Klassiker, die bei vielen wahrscheinlich deutlich weiter oben stehen, nämlich Hall of the Mountain King und Gutter Ballet. In dieser Reihenfolge, weil auf Gutter Ballet mit When the Crowds Are Gone zwei unsterbliche Klassiker drauf sind und auf Hall of the Mountain King nur einer. Von diesen unsterblichen Klassikern, Herr Kollege. Und ich glaube, wenn man diese beiden Alben zusammenmixt und so zwei, drei, vier Stücke rauslässt, erhält man das absolut ideale 90-minütige Album, was Savatage zu der Zeit exakt porträtiert. Und deswegen wollte ich die beiden auch eigentlich in einem Zug nennen und auf einen Platz packen. Dann hätte ich Streets auf die 5 packen können, aber habe ich nicht gemacht. Auf Platz 2 Edge of Thorns, Ich bin Team Zack. Und auf der 1 The Wake of Magellan. Geht nicht anders. Klassiker. So, Heugabeln und Fackeln bitte zu Hause lassen, wenn ihr euch beschweren wollt. Keine wütenden Mengen vor meinem Haus, weil bestimmte Alben nicht ganz nach oben gewandert sind.
Genau, es herrscht ja Meinungsfreiheit und ihr könnt ja, wo auch immer ihr hierüber gestolpert seid, es vielleicht kommentieren mit euren Top 5, denn Top 5 sind wie alles, was mit Musik zu tun hat, absolut subjektiv, würde ich mal behaupten. Da kann, glaube ich, keiner behaupten, dass es da eine objektiv richtige Meinung zu gibt.
Musik kann man sowieso nur ganz schwer objektiv beurteilen, vor allen Dingen, wenn man kein musiktheoretisches Wissen oder sowas hat. Dann kann man mit Sicherheit auch objektiv sagen, Musik ist irgendwo gut, weil ich vielleicht als Gesangstrainer sagen kann, ja, da war schief gesungen oder das könnte man besser machen oder das entspricht nicht irgendwelcher Kompositionslehre, aber darum geht's nicht. Für mich ist Musik reines Gefühl und es muss mich berühren, sei es in den Beinen, im Bauch, im Herzen oder im Hirn. Und Savatage schafft tatsächlich alles davon.
Das ist sehr schön auf den Punkt gebracht. Dann starte ich mal. Auf meinem 5. Platz habe ich tatsächlich Dead Winter Dead, obwohl ich das Album lange Zeit gar nicht kannte. Also irgendwie ist das lange Zeit an mir vorbeigegangen. Aber jetzt bei einer sehr intensiven Auseinandersetzung damit habe ich doch schon gemerkt, das ist eigentlich so die Art von Musik, die ich sehr gerne mag. Hier und da vielleicht ein bisschen sehr viel Orchestrierung am Ende und Bombast, aber doch, das mag ich und es hat eine ganz eigene Stimmung, wie ich finde. Auf meinem 4. Platz ist Gutter Ballet. Ich sehe es ja grundsätzlich wie du, der Titeltrack und When the Crowds Are Gone sind zwei unsterbliche Klassiker, aber hinten raus verliert das Album ein bisschen seinen Glanz und darum hat es die Schlacht knapp verloren gegen Hall of the Mountain King, was ich persönlich in Summe homogener finde, sofern man bei einer Band wie Savatage überhaupt von Homogenität in Bezug auf ein Album sprechen kann. Aber das ist für mich konzentrierter Wahnsinn. Und ich habe es eingangs gesagt, als ich dieses Album das erste Mal gehört habe, war ich entsetzt und es versprüht Irrsinn. Und das können nur wenige Alben so schön machen. Ja, dann sind wir ja schon relativ weit gekommen. Auf meinem 2. Platz Edge of Thorns. Ich bin Team Zack, ich gebe das zu. Und Edge of Thorns hat für mich einen der geilsten Songs überhaupt mit dem Opener. Obwohl, das könnte ich jetzt wahrscheinlich über 10 andere Songs auch noch sagen. Und hat sehr, sehr intelligente Texte, muss ich wirklich sagen, die mal ausnahmsweise dann nicht in ein Korsett einer komplizierten Handlung irgendwie gepresst werden. Sehr nachdenkliche Texte und stellenweise auch einfach sehr schöne Texte. All That I Bleed. Um mal wieder.
Den habe ich vergessen zu erwähnen. Also auch die letzten Songs auf jedem Savatage-Album sind irgendwie immer was Besonderes.
Ja, aber auch sonst auf dem Album, was ist noch drauf? Ich weiß gar nicht, was alles. Man könnte wahrscheinlich jeden Song nennen. He Carves His Stone und oh, es geht endlos weiter. Damien ist vielleicht ein Song, der ein bisschen nicht ganz so geil letzten Endes ist. Es ist halt, glaube ich, der Versuch, wieder so ein bisschen härter zu sein. Aber ansonsten, ich könnte jetzt wahrscheinlich alle Songs aufzählen, die drauf sind. Wäre ja doof.
Wer das Album noch nicht kennt, einfach mal reinhören.
Oh ja, Edge of Thorns ist, ich glaube auch, wenn man wirklich Chris Oliva jünger ist, wirst du, glaube ich, auf keinem Album brillantere Gitarrenarbeit hören als auf diesem Album. Allein die Solo-Section im Titelsong finde ich persönlich zum absoluten Niederknien.
Ja, da war er, glaube ich, tatsächlich auf dem Höhepunkt seines Könnens.
Ja gut, weiter ging es ja nicht mehr, ne? Aber
du musst ja einen romantischen Moment natürlich wieder zerstören mit deinem Realismus.
Okay, ich schneide es raus, sag's nochmal.
Nein, wir lassen das drin. Nein, hier darf jeder seine Meinung sagen. Ist ja in Ordnung. Nein, ich finde, da hat er eine gewisse Reife erreicht. Also da, wo er auf den Alben davor manchmal noch hier und da einen Schritt zu weit geht, eine Note zu viel spielt, erreicht er da dieses wirklich auf den Punkt, das, was der Song braucht. Braucht der Song viele Noten, hat er viele Noten, braucht er wenige, kriegt er auch nur wenige, aber die sitzen dafür da, wo sie sein müssen. Tatsächlich neben dem wahnsinnig guten Gesang von Zach Stevens der Punkt, wahrscheinlich die beste Gitarrenarbeit auf einem Metal-Album.
Das ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, das ist natürlich auch wieder rein subjektiv betrachtet, ne? Also
ich bin gerade im Überschwang.
Na, da ist ja deine Meinung, ist ja gut so. Und mein Platz 1 habe ich schon verraten, Wake of Magellan. Ja, was soll ich dazu noch groß sagen? Es ist, in Summe finde ich, das Album, das auf mich am meisten geschlossen wirkt, was von vorne bis hinten durchdacht wirkt, ohne dabei aber zu sehr kalkuliert zu wirken. Dafür sind da immer noch zu viele Spielereien letzten Endes drin. Und dann haben wir jetzt noch für euch die Gesamtwertung aus der Community. Okay, nur mit 7 Beteiligten ist das nicht übermäßig viel, aber hey, es ist ja auch nur so für den Spaßfaktor. 7 Leute haben also sich auch noch dazu gemeldet. Neben uns beiden. 5, ja. 7 mit uns beiden, 5 weitere. Ein Namensvetter von mir, Markus, auch mit C, hat sich auch gemeldet. Paddy, der ein oder andere wird ihn kennen. Mike durfte für ihn als Lückenbüßer fungieren bei der letzten Album des Monats-Folge. Natürlich auch Christian und André, meine Sidekicks aus der Vergangenheit.
Darf ich mal seine Wertungen sehen? Vielleicht kann ich die auch noch ein bisschen anpassen.
Nee. Christian und André und auch Yannick haben sich gemeldet. Und somit, das müssten jetzt dann alle 5 zusätzlichen gewesen sein. Damit kommen wir zu folgender Wertung auf Platz 5. Mit 14 von 35 möglichen Punkten tatsächlich The Wake of Magellan. Gar nicht so verkehrt also. Auf der 4 mit einem Punkt mehr, also 16 Punkten, haben wir dann Edge of Thorns. Also scheinen wir mit unserer Meinung da auch nicht so ganz allein unterwegs zu sein. Auf der 3 hat mich schwer erstaunt, dass es nur in Anführungsstrichen dann die 3 in der Mehrkampfwertung wird. Hall of the Mountain King mit 17 Punkten. Und dann haben wir tatsächlich keinen zweiten, sondern wie beim Album des Monats November 2 erste Plätze mit 20 von 35 Punkten. Und diesen ersten Platz teilen sich die beiden Alben, die auch nacheinander kommen, Gutter Ballet und Streets.
Oh, da kann ich mit leben, ja.
Kann ich in Summe auch durchaus vollkommen mit leben. Und ja, das soll es jetzt auch, glaube ich, von uns gewesen sein. Wir haben hier sehr lange und sehr viel erzählt und hatten reichlich Spaß. Also ich auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, uns bei unserem Rumgenörde zuzuhören. Und wenn wir irgendwelchen Unfug erzählt haben, dürft ihr uns das gerne sagen, weil wir behaupten niemals, dass das alles zu 100% wahr ist, was wir behaupten.
Wir sind alle nur Menschen. Wir bereiten uns zwar ein bisschen drauf vor, aber wir sind auch schon ein bisschen älter.
Ja.
Und da verschwimmt manchmal manches in der Erinnerung. Von daher seid uns nicht allzu böse bei den vielen 100.000 Bands, die wir kennen müssen für euch, damit wir auch weiter vernünftigen Content liefern können. Ja. Nein, Schwachsinn. Manchmal vertut man sich einfach. Wenn ja, dann sorry dafür.
Genau. Und dann ist es ja auch wenigstens authentisch. Und ja, mein Gott. Keiner kann, glaube ich, behaupten, alles zu wissen. Und ich muss gestehen, ich habe mich jetzt überhaupt nicht auf irgendein griffiges Schlusszitat vorbereitet. Aber ich würde denken, Mike hat was im Petto aus seinem absoluten Lieblingssong von Sabotage, aus seiner Top-Metal-Ballade, mit der man wunderbar diese Folge beenden kann. Und jetzt ist die Bühne frei für Mike, um euch in den wohlverdienten Feierabend oder morgen, wenn ihr das nach dem Aufwachen gehört habt, zu verabschieden. Mike, was kannst du uns aus Belief mitgeben?
Ja, wie gesagt, Belief ist für mich ein ganz, ganz, ganz besonderer Song aus vielerlei Gründen. Über Religion und Metal reden wir vielleicht ein anderes Mal, aber irgendwo ist dieses Stück auch ein Stück weit ein kleines Glaubensbekenntnis für mich. Und ich liebe die Zeilen, I am the way, I am the light, I am the dark inside the night. I hear your hopes, I feel your dreams, and in the dark I hear your screams.
Wir haben gerade festgestellt, ausnahmsweise bin ich mal unten. Mike, fühlst du dich wohl damit, oben zu sein?
Ja. Wir sitzen uns aber immer noch gegenüber. Nicht, dass hier irgendwelche komischen Dinge vermutet werden.
Das sind reine, wie soll man das jetzt sagen, technik-aufzeichnungsmäßige Sachverhalte, über die wir hier sprechen.
Genau. Keine. Nein, ich sag's. Wir sind. Das lassen wir.
Ist nicht so ein Ernie- und Bert-Ding.
Nein, das ist. wer würdest du denn lieber sein?
Boah, das ist eine gute Frage. Bert ist ja der Klugscheißer, ne? Wäre ja eigentlich genau meine Rolle. Aber Ernie ist der Lustige. Kann man nicht so eine Mischung aus beiden sein?
Bernie?
Bernie ist ein Kumpel von mir.
Guck.
Ach, darum nennen wir den so. Nee, das ist eine Abwandlung seines Nachnamens tatsächlich.
Des Nachnamens?
Ja, Bernecker.
Ah.
Der neckt immer den Bär.
Gott, oh Gott, oh Gott.
Wir produzieren hier so absichtlich Outtakes.
Die Outtakes haben wir zusammen, jetzt können wir mal ernst werden.